der Warp, das Immaterium, der Äther oder das Reich des Chaos.
Ich bin Santa.
Ich bin Grabowski.
Und ich bin Andy. Willkommen zu Beim Imperator nichts Neues und der ersten Folge des Podcasts und unseres Anfängerleitfadens für Warhammer 40.000. Heute sprechen wir über den Warp.
Wir sprechen über den Warp, weil der Warp eigentlich mehr oder weniger so ziemlich das Erste ist, was man fassen kann, weil er war schon da, bevor es Zeit gab, er war da, bevor es das materielle Universum gab. Und wir werden erklären, was der Warp ist, warum er so wichtig ist, warum er so gefährlich ist, aber warum man aber auch gleichzeitig nicht auf ihn verzichten kann oder verzichten will.
Oder verzichten sollte.
Eigentlich sollte man drauf verzichten, aber dann eigentlich kann man nicht drauf verzichten. Also
es ist so verdammt langsam, von Stern zu Stern zu reisen.
Der Witz ist bei der ganzen Geschichte, wir sind alle drei, was ihr nicht wisst, Chaos-Spieler. Und deswegen sollte man nicht darauf verzichten. Und weiter im Text.
Ja.
Ich spiele nicht nur Chaos, ich spiele auch Dark Angels.
Und Sandra, du sollst nicht lügen.
Ja, du sollst nicht lügen. Ich spiele Death Corps of Krieg. Also. Aber der Warp ist für alle gut. Der Warp ist für alle da. Das ist
der Warp ist für alle da. Für dich, für mich.
Ja, ist egal, wie du aussiehst, wer du bist.
Da kommst Geschlecht. Du immer rein.
Der Warp ist für alle gerne da. Auf. Der Warp ist für alle. Das kann man sich schon mal merken. Aber der Warp ist eins von den Dingen, was Warhammer 40.000 so wahnsinnig einzigartig macht. Also weil es diese allumfassende Macht ist. Also es ist quasi. Also wir haben den materiellen Raum. Das ist das Universum, das was wir auch alle kennen. So, und es gibt den immateriellen Raum. Es ist quasi ein Spiegelbild, ein verzerrtes Spiegelbild der Realität. Eine magische Paralleldimension.
So ein bisschen was von Feuerzangenbowle.
Ja, was ist eigentlich die Dampfmaschine?
Ja, aber diese Dampfmaschine,
das fangen ist wir mal dunkle, ganz schwarze auf. Ja.
Also eigentlich kann man davon ausgehen, dass der Warp älter ist als das materielle Universum, weil es im Warp keine physikalischen Regeln gibt, also auch keine Zeit. Das heißt, er ist gleichzeitig älter und gleichzeitig jünger. Also wäre eigentlich die materielle Welt die Anomalie.
Das stimmt, das kann man so sagen. Und alles, was in der normalen Welt passiert, jede Emotion, jede Handlung, zumindest wenn sie von einer warp-empfindlichen Rasse ausgeübt wird, also zum Beispiel Menschen oder Elder oder Orks, alles hat Einfluss auf den Warp. Es ist halt wie ein Spiegelbild. Durch unsere Emotionen werden quasi Dinge im Warp erschaffen, zerstört. Klingt eigentlich ganz einfach, ist es aber nicht.
Ja, das kann man eigentlich so, da wären wir schon fast bei den Chaosgöttern. Also erstmal.
Fast.
Erstmal, den Warp braucht man halt, weswegen man ihn braucht, man braucht ihn zur interstellaren Kommunikation, weil das Universum ist halt groß, also es ist halt sehr groß, also es ist größer als unten zur Ecke, um Zigaretten zu holen, es ist noch viel größer.
Ja.
Und zum Beispiel über diese Distanzen kommunizieren zu können, braucht man den Warp. Um über diese Distanzen, Anführungszeichen mit den Fingern machen, zeitnah reisen zu können, Anführungszeichen aus, braucht man auch den Warp. So wird halt aus einer Reise von 4000 Lichtjahren eine Reise von 4 Monaten, was halt
schon erspart, es ist überschaubar. Also ist überschaubar. Es rückt einfach komplett unvorstellbare Dimensionen von Zeiträumen, die man für eine Reise benötigt, in vorstellbare Dimensionen, wenn man das menschliche Auge natürlich und uns jetzt betrachtet, ne?
Wobei man das halt auch nicht genau kalkulieren kann, weil der Warp halt auch seine Marotten hat und das ist so ein bisschen wie mit einem Turnfuhr mit einem Segelschiff. Also vielleicht kommt man an, vielleicht kommt man nicht an, vielleicht kommt man pünktlich an, vielleicht kommt man viel zu spät an, vielleicht kommt man ganz woanders raus, wo man eigentlich vorhatte.
Man sollte halt gucken, dass man versucht, und das ist der Witz dabei, weil man kann ja sehr viel versuchen, aber ob man es wirklich sinnvoll schafft, irgendwie den Warp zu bereisen, mit einem richtigen Plan ist, glaube ich, unmöglich an sich. Aber man könnte sich ja in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereiten, dass man jetzt nicht unbedingt heute losfliegt und heute vor 10.000 Jahren irgendwo wieder ankommt.
Ja, also total. Also der Warp hat halt keine Konstante. Also es gibt auch nicht oben und unten. Und auch einfach unser Verständnis für Zeit herrscht da nicht. Also wie gesagt, später in der Lore werden wir das auch noch weiter beleuchten. Das auf jeden Fall, weil später gab es bei den Menschen dann Navigatoren und all sowas, um einfach Reisen durch den Warp besser zu kalkulieren. Und vorher war es einfach kaum möglich, das irgendwie einzuschätzen, wie lange man unterwegs ist. Also selbst im jetzigen Warhammer 40k-Universum ploppen noch Raumschiffe von vor 20.000 Jahren wieder aus dem Warp, weil einfach Zeitverhältnisse völlig unterschiedlich sind. Das du bist im Warp, du denkst, es sind 4 Wochen vergangen, du kommst wieder raus und eigentlich sind 400 Jahre vergangen. So, das ist und einfach.
Ob du da rauskommst oder ankommst, wo du hin wolltest,
ganz genau.
Ist auch nochmal die ganz große Frage, weil das ist nicht so, dass du die Landkarte rausholst, beziehungsweise gerade mal rechts ranfährst, dann holst du die Landkarte raus und guckst nach und sagst dann, ah, okay, ich bin jetzt gerade da und da und wenn ich die dritte Ausfahrt links nehme, bla, ne, dann komme ich genau da an. Nee, so ist es nämlich eben nicht.
Weil du schlecht das Fenster runterkommen.
Genau. Kannst du schon, das ist aber dann auch ein Thema, das wir dann kommen, sobald es um die Bewohner des Warps geht.
Ganz genau. Also, wenn es jetzt anfängt in der nächsten Folge mit dem War in Heaven, da war der Warp halt noch relativ ruhig. Da gab es die Chaosgötter noch nicht. Und es war schon saugefährlich, aber nicht so gefährlich, wie es später wird in der Main Story von Warhammer 40k oder 30k. Genau.
Der Ozean Unwissen kann halt definitiv.
Er hat Ozean gesagt.
Ja, als Metapher. Der Ozean ist halt auch ohne Haie schon gefährlich.
Es ist ein Ozean, aber eigentlich ist er es auch nicht. Es gab, es wurden mal.
Ja, in der Metapher halt.
So ja, mit Raubtieren und so. Es wurde mal vom Imperator später Wissenschaftler, ich weiß jetzt den Namen nicht, im Lexikanum könnt ihr das nachlesen. Die wurden damit beauftragt, Eugen.
Das war gerade einfach dumm geschossen. Wahrscheinlich hieß er ganz.
Norman Ritter. Wahrscheinlich, aber. Das war sein Name. Norman der Ritter. Und, der wurde dazu beauftragt, den Warp zu erforschen.
Er lebt immer noch.
Und
deswegen hat er auch einen Leichen.
Da ging's einfach darum, er hat es versucht zu definieren und er hat es tatsächlich als Ozean definiert. Also er heißt nicht Norman Ritter und auch nicht Norman der Ritter. Er hat einen Namen, den kann man beim Lexikanum nachlesen, wir wissen es gerade nicht. Und der hat das halt Ganze als Ozean beschrieben. Daher kommt immer diese Metapher mit dem Ozean, dass quasi die Ebene, auf der die Menschen reisen, ist quasi die Wasseroberfläche. Dann gibt es Unterwasser, das ist dann, da stand dann, dass man ungefähr die Energie einer Sonne braucht. Also es ist eigentlich unmöglich für den Menschen, diese Ebene zu bereisen. Und es gibt den Grund. Und in dem Grund ist das Netz der 1000 Tore quasi, was offensichtlich von den Alten, die wir auch in der nächsten Folge weiter beleuchten werden. Also
und irgendwann
die
auch erste, mal das letzte 1000 Tore.
Ja, ist ja das Webway, genau.
Sehr viel wieder für Leute, die sich nicht damit auskennen.
Ja, das stimmt natürlich. Genau, das werden wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr beleuchten.
Das ist halt ein sehr, sehr interessanter Weg. Wenn wir jetzt mal an Goldfische denken, kommt im nächsten Moment besagter Laternenfisch mit zentimeterlangen Zähnen und der ich auseinandernehmen will. Das ist eigentlich.
Also, das ist eine gute Metapher.
Das ist halt ziemlich interessant. Oben ist noch alles cool und alles, also alles schön. Man kennt das nicht.
Guckt, findet Nemo.
Nichts Ungenaues, nichts Ungewisses oder so. Nee, aber wirklich.
Ja, doch. Das
ist. Der menschliche Seele im Warp ist wie nicht schwimmen im Haifischbecken.
Genau. Aber apropos Seelen. Also, das ist halt einfach, wir haben halt jeder ein Spiegelbild im Warp und das sind halt quasi unsere Seelen, die als Leuchtfeuer da im Warp existieren. Psioniker, also magiebegabte Menschen, leuchten halt viel, viel heller als nicht magiebegabte Menschen. Und daran orientieren sich auch die Schrecken des Warp.
Kann man besser sagen, Wesen.
Ja,
einige sind begabter, also Elder sind auch richtig.
Total.
Festen also, Orks sind es, ohne dass sie es wissen.
Ja, die sind total. Aber das werden wir alles in einzelnen Folgen noch irgendwie besprechen, ganz genau. Die Alten haben halt einen sehr, sehr sicheren Weg durch den Warp, in diesem Grund des Warps sozusagen erschaffen, also das Netz der 1000 Tore, was wir in der nächsten Folge wahrscheinlich nochmal ein bisschen ausgiebiger besprechen werden, wenn es direkt um die Alten geht.
Genau. Und genau. So für die Menschen oder die Elder wohl auch dementsprechend, die können das Netz der 1000 Tore nutzen. So
weiter. Die Elder, ja. Die Elder haben das von den Alten und später erklärt bekommen.
Menschen nutzen das halt zur Reise und zur Kommunikation. Das klappt mal besser oder mal schlechter. Man kann es auch, und das machen halt sehr viele Völker, mit Hilfe von Psionikern zum Beispiel auch im Kampf auf den Warp zurückgreifen und praktisch begrenzt Energie mit einem gewissen Maß an Risiko für den Ausübenden fantasymäßig halt einfach
zu. Genau, das ist so die Magie in 40k halt. Feuerbälle schmeißen, Blitze aus den Augen ballern, sich teleportieren, einfach geile Sachen machen. So
alles, was
die Wände zum Bluten bringen, sowas. Hellraiser.
Das ist ziemlich cool. Also das klingt ziemlich cool. Natürlich ist das aber, das war keine einseitige Geschichte von wegen, wow, krass, ich bin jetzt begabt. Ich schieße jetzt mal mit ein bisschen Feuer und Blitzen durch die Gegend und ich mache jetzt mal, dass mir irgendwie was Gutes passiert, keine Ahnung. Sondern alles das, was du nutzt, also wenn du deine psionische Begabung nutzt, musst du echt aufpassen, wie du es nutzt, weil es gibt immer eine Kehrseite der Medaille. Also
zwei Sechsen würfeln nämlich.
Zum Beispiel. Zum Beispiel, ne? Oder werf mal eine Eins.
Zwei Einsen, so Snack Eis oder so.
Ich glaube ja, das war der Einser- und Sechser-Pasch, ne? Ja.
Worauf ich hinaus, was ich eigentlich meinte, es macht immer was mit dir, wenn du in 40k zauberst oder Magie nutzt, deine psionischen Kräfte nutzt.
Psionische Kräfte, ja, Magier heißt Psioniker.
Genau. Dann hat es halt immer nochmal Rückwirkung.
Genau.
Also auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Ja, und das bleibt da natürlich aus. Also wenn du jetzt permanent, wenn du jetzt quasi 24-7 als Psioniker natürlich deine Mächte nutzt, um persönliche Ziele zu verfolgen, um dich selber voranzubringen, deine eigenen Interessen zu verwirklichen und so weiter und so fort, dann würde ich jetzt mal nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, dass du ganz okay bist oder bleibst nach einer gewissen Zeit. Vielleicht drehst du dann leicht am Zeiger. Lehnen wir uns mal weiter aus dem Fenster. Kann ja alles passieren.
Es frisst früher oder später deine Seele. Also,
und sein Hier.
Und das kommt in den Warhammer 40k und 30k Roman halt sehr viel besser rüber als im Tabletop. Ne? Ja. Also da muss man halt auch immer klar unterscheiden. Halt
auch so die körperliche Aspekte.
Total.
Also, wenn so ein Roman beschrieben wird, wenn so Navigatoren dann einfach eine sehr verhältnismäßig überschaubare Lebenserwartung haben, weil die einfach körperlich schon so ausgezehrt sind,
also, durch diese Anstrengungen. Navigatoren,
das Interagieren mit dem Warp. Ja.
Oder sämtliche Passagiere auf den schwarzen Schiffen.
Richtig, hoppla. Das ist halt auch nochmal ein Ding. ja, weil der Warp an sich ist schon nicht ungefährlich und dann haben wir halt auch schon angeteasert, dass es Bewohner im Warp gibt. Also es gibt sowas wie Dämonen im weitesten Sinne. Es gibt parasitäre Wesen, die halt dieses emotionale Leuchtfeuer, das psionisch begabte Individuen im Warp hinterlassen, aufspüren und sich dran zecken, wie so gigantische Zecken. Es gibt böse Mächte, die Psioniker als Tor in den materiellen Raum nutzen. Dämonen machen das sehr, sehr gern und können damit ganze Planeten abacken.
Ja. Ich glaube, wir sind in Deutschland, wir können Fakten sagen.
Ja, so viel okay, Fakt die fucken halt ganze Planeten ab. Deswegen ist zum Beispiel das Imperium sehr darauf bedacht, dass so keine Psioniker unsanktioniert rumlaufen. Und
ja, weil das sind aber potenzielle Tore für Bewohner des Warp und später ganzen, dann halt Dämonen.
Da, ne? Kannst also, du halt den ganzen Planeten wegschmeißen.
Also. Ja, also bevor die Chaosgötter entstanden, waren halt einfach die Schrecken des Warp waren präsent und die schlimmsten waren so die Enslaver, aber dazu werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Folge ein bisschen mehr zu erzählen.
Genau so.
Und den Warp, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, wie man den Warp betritt und verlässt, durch Warprisse im Realraum.
Die du halt auch irgendwie ran.
Genau, also die musste man früher öffnen. Also wenn wir von früher sprechen, sprechen wir immer über die Zeit vor 30k, bevor, sag ich mal, die Main Law von dem Warhammer 40.000 Tabletop von Games Workshop losgeht. Weil, ja gut, mit der Erschaffung von Chaosgöttern und damit beschäftigen wir uns alle in späteren Folgen, aber vorher war es so, man musste halt wirklich Warp-Tore öffnen und Risse im Realraum erzeugen und die Alten zum Beispiel, die große Rasse, die erste Spacefaring Race, wie es vom Lexikanum genannt wird, glaube ich, also die erste raumfahrtfähige Rasse, die haben es halt auch gemeistert, den Warp zu nutzen, daher auch dieses,
alle, die danach,
ja, auch dieses Netz der 1000 Tore halt. Technologien, die danach vergessen wurden und die keiner mehr versteht und nie verstehen wird. Genau, also ja, man muss Warprisse im Realraum quasi eine Tür in die Realität reißen, um den Warp, diese Parallelrealität, das Paralleluniversum zu betreten. Und so kann man dann einfach diese wirklich großen Entfernungen, also Distanzen überbrücken, sei es jetzt durch Kommunikation oder durch Reisen. Und dafür ist der Warp halt gut, dafür wird er genutzt von den Rassen. Aber trotzdem gibt's halt diese Schrecken, die im Warp leben, weil es halt eine eigene Dimension ist, ein eigenes Universum. Und die wollen dir ins Leder. Oder weniger ins Leder, eher an die Seele. Richtig?
Richtig. Vielleicht aber auch ungewollt. Teilweise.
Ja, das ist einfach die Natur.
Dass das jetzt genau deren Absicht ist, von wegen warte mal, der gehört hier hin, den kenne ich nicht, da gehe ich jetzt mal hin. Weil ich ihn umbringen will, warum auch immer.
Da geh ich mal bei,
ich sag, wie der ist, jung. Bewohner des Warp. Es gibt zum Beispiel Kreischer, das sind Dämonen, die aber, und das ist der Witz dabei, die müsst ihr euch vorstellen wie Motten. wenn irgendwo eine Lampe angeht, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr früher oder später halt, nachts natürlich, dass auf diese Lampe eine Motte zufliegt oder Mücken, wie auch immer, ist ja vollkommen egal. Und genauso funktionieren zum Beispiel Kreischer oder Screamer, wie auch immer, es sind halt Dämonen, so, die im Warp leben, aber niemand hat da im Normalfall so die Hand drüber, dass sie jetzt irgendwie gesteuert werden oder sowas. Also ein Schiff tritt in den Warp ein und will sonst wohin fliegen und dann steht da irgendjemand und sagt noch von wegen so, hey, greif mal dieses Schiff an. Nein, sondern da passiert einfach was. Oh, das ist interessant. Wir fliegen da jetzt mal hin, also die Screamer oder Kreischer an sich und untersuchen mal dieses Schiff und wenn sie Bock haben und irgendwie die Möglichkeit haben, beißen die in dieses Schiff oder attackieren dieses Schiff, wie auch immer halt so. Und das ist zum Beispiel auch ein ziemlich interessanter Aspekt, wie ich finde.
Genau, und um sich halt vor solchen Einflüssen zu schützen, fliegen halt menschliche Schiffe mit sogenannten Gellerschilden, die halt praktisch das Schiff vor den Einflüssen des Warps schützen. Solange sie sich darin bewegen, sollten sie das nicht machen, können halt diese Dämonen einfallen oder es können halt einfach marodierende Effekte sich auf das Schiff und oder die Besatzung ausüben. Also es gibt da so einen ganz geilen Film namens Event Horizon, den kann man so als Beispiel nehmen.
Mega.
Das ist so ein Warpsprung ohne
Gellerfelder. Nicht Warhammer-Film.
Ja, das Film. Ja. In meinen Augen ist der definitiv Lore. Das ist der erste Warpsprung ohne Gellerfelder.
Voll. Und Gellerfeld ist quasi eine Blase aus Realraum, die um dein Raumschiff gelegt wird, worum auch ein riesen Rumborium gemacht wird. Also das ist im Imperium eine super geheime Technik und genau, also es wird quasi, du fliegst mit deinem Raumschiff in einer Blase aus Realität durch den Warp. Damit
kein Scheiß passiert.
Genau, damit kein Arschloch auf dein Schiff kommt.
Und damit die Wände bleiben und nicht Augen bekommen.
Mega gut, hier, falls ihr Warhammer-Romane lest, ist hier auch Fabius Bile. Also das hat mich auch super gewundert, dass Fabius Bile auf einmal nicht mehr Fabius Gallus heißt. Das haben sie irgendwann mal geändert. Also das ist jetzt der Copyright-Name.
Fabius Bile von Games Workshop. Sondern Librarians,
ja, das genau. Alles. Gab irgendwann mal so eine Wandlung. Wenn man so lange im Hobby ist, dann hat man irgendwann.
Ich will, dass man alles
immer
so
mal, bleibt, wie es ist. Ist man immer mal verwundert. Ja, Santa ist mehr konservativ.
Im Hobby auch.
Immer, überall. Das ist schon sehr anders. Also privat finden wir uns auch unter anderem sehr, sehr scheiße. In dem Fabius Beil-Roman in Primogenitor fliegen sie auch durch den Warp ohne Gellerfeld. Das geht schon richtig ab. Also kann ich empfehlen, das Buch. Mega gut. Genau. Und ich glaube, damit haben wir den Warp so relativ abgehandelt. Also es ist, um das mal einfach nochmal runterzubrechen, es ist eine aus psionischer Energie bestehende Paralleldimension, die von den meisten Völkern der Galaxis genutzt wird, um einfach schneller zu reisen oder zu kommunizieren. Ist aber wahnsinnig gefährlich, weil du einen Bewohner des Warp hast. Du musst Löcher in den Realraum reißen oder später dann bestehende Löcher im Realraum nutzen, um diese halbwegs sicheren Routen des Warp zu benutzen. Der Warp spielt halt eine immer wiederkehrende Rolle im Warhammer 40k-Universum. Und wo wir gerade dabei sind, kann man eigentlich auch nochmal die Chaosgötter so leicht anschneiden, weil das ist einfach, was später immer wieder eine Rolle spielt. Die haben den Warp halt maßgeblich verändert.
Hör auf, wie sie entstanden sind, weil...
Ja.
Das ist halt das Ding mit dem Warp, ist halt, dass Warp-empfindungsfähige Rassen mit ihren Emotionen halt auf den Warp Einfluss haben. Und sehr starke Emotionen, die halt sehr, sehr, sehr oft immer wieder empfunden werden, sammeln sich halt so ein bisschen zusammen irgendwann. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Terminator 2, wenn sich der T-1000 wieder zusammenfließt. Wie lauter Wasserperlen auf. Bei heißen Herdblatt, die laufen halt zusammen und binden sich irgendwann. Und irgendwann wird halt daraus eine böse Intelligenz und irgendwann hat sie halt ein eigenes Bewusstsein und so.
Ja, ernähren sich von Emotionen, genau. Da wurde auch...
Der hat auch immer stärker, je mehr man... Also ja. Es gäbe so einen Gott des Hasses im weitesten Sinne. Je mehr wir Individuen halt hassen, umso stärker wird er halt.
Ganz genau. Ja, die würden wir jetzt einmal nochmal abreißen. Also, wir fangen an mit dem allerältesten Chaosgott. Insgesamt gibt es vier große Götter und unzählige kleine Götter. Der älteste Gott ist Nurgle. Oder auch Federchen Nurgle oder der Herr des Todes. Er ist der Gott des Verfalls und des Todes. Und den gibt es einfach schon so lange, weil solange es Leben gibt, gibt es auch den Tod. Und somit wurde auch der Seuchenvater geschaffen. Er lebt im Garten des Nurgle. Das ist also im Warp, darf man sich nicht wirklich so Greifbares vorstellen. Es ist nicht unbedingt ein Planet, es ist einfach eine Sphäre im Warp, die er nach seinen Vorlieben und nach seinen Vorstellungen gestaltet hat. Es ist halt ein riesiger Garten aus Verfall und Pestilenz, Flüsse aus Kotze, Blumen aus Eiter, solche Dinge. Und in der Mitte dieses riesigen Gartens steht
die purpurnen Flüsse aus
Kotze. Ein optisch komplett verfallenes und runtergekommenes, verfaultes Herrenhaus, aber unzerstörbar. Und inmitten dieses Herrenhauses sitzt Nurgle selbst, ein riesiger Dämonengott.
Papa-Schlumpf-Figur, Viech.
Völlig aufgebläht, voller Krankheiten, aufgerissene Mägen mit heraushängenden Gedärmen. Riecht wahrscheinlich auch unheimlich schrecklich. Sitzt über einem riesigen Kochtopf. Und der Kochtopf wird im Lore so beschrieben, dass alle Ozeane... Bei einigen Leuten zu Hause sieht es wahrscheinlich schlimmer aus. Nicht unsere Zuhörer, die sind natürlich top.
Oder wir.
Das hat doch schon wieder auf den Arm.
Würde ich aus den Fugen essen. Nee, aber er sitzt über diesem riesigen Kessel und laut Lore...
Das Essen gerät aus dem Fugen.
Laut Lore... Ich rede mich hier auch im Kopf und Kragen. Laut Lore fasst dieser Kessel alle Ozeane des Universums. Also er scheint unglaublich groß zu sein. Also das sind wieder diese Dimensionen 40K, die einfach so willkürlich...
Es ist halt alles so over-the-top krass.
Ja.
Nurgle ist, glaube ich, auch der einzige Chaosgott, der wirklich auf alle von uns immer Einfluss hat oder Einfluss hat. Mit jeder Popelerkältung hast du halt Kontakt mit
Nurgle. Ja, genau. Also alles füttert diesen
nicht
Gott.
Nicht der einzige.
Ne? Immer wenn du dich danach sehnst, gesund zu sein und immer wenn du dich danach selbst sehnst, nicht zu sterben. Das ist halt so ein grundlegender Wunsch der Menschen und auch aller anderen Rassen, die sterblich sind. Das ist natürlich irgendwann der Tod immer ein Thema. Und somit kommt Nurgle auf den Punkt. Ja, da sind auch so ein paar Gimmicks im Garten des Nurgle, die wir bestimmt später mal besprechen würden. Stichwort Eldergöttin, aber wollen wir nicht zu viel verraten. Jünger des Nurgle, also Gefolgsleute des Nurgle, dieses Gottes, der dann den Warp beherrschte oder beherrscht. Es ist halt immer das Offensichtliche, irgendwie ein sehr grotesk gezeichnetes Krankheitsbild, Pestbeulen, immer alles sehr mittelalterlich, ne? Also wirklich aufgerissene Blähbäuche, Pestilenz, Fliegen, Schimmel, alles ist heruntergekommen.
Sehr viel verrottetes Holz auch
ja,
an den.
Ja, genau.
Die Zeit reichen,
was wir hängen, dann sehr viel verrottetes Holz.
Wir reisen durch die Sterne, aber haben die Griffe von unseren Pistolen sind immer noch aus Holz und das ist auch noch so beschissen, dass es sogar schimmelt.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Mit beschissen. Dann würden wir aber die Dämonen des Nurgle abreißen, die es halt auch im Tabletop als Modelle gibt. Da wäre der Größte, wäre der große Verpester. Und kleine, niedere Dämonen nehmen sich immer ihre Gottheit als Vorbild. Das muss man sich so ein bisschen immer ins Gedächtnis rufen. Deswegen kann man sich dadurch, wenn man das Modell sieht, auch so ein bisschen vorstellen, wie wohl Nurgle aussieht. Es gibt auch Bilder, locker gibt es Bilder.
Da gibt es jede Menge.
Ja,
es gibt sogar offizielle
Artworks. Offizielle Artworks von Beginn an.
Die alten sind ein bisschen sehr schlecht gealtert. Ja, die sehen so ein bisschen trashig aus wie so Metal-Shirts von Anfang der 90er.
Die besten.
Ja, so ein sagen, bisschen sind ultra cheesy.
Ja, Mann.
Ja, aber so, es gibt moderne Artworks, die sind schon ziemlich geil.
Und ja, Nurgle, voll. Die Realm of Chaos Bücher kann man einen da
auch immer auch so, warum Väterchen Nurgle genannt wird. Also
das ist auch der einzige Chaosgott, der wirklich immer freundlich gesinnt ist. Ne? Also er ist halt, das ist halt auch, daher kommt dieser Spitzname Väterchen, weil er wirklich so eine Vaterfigur ist für seine Jünger. Ne? Der nimmt sie in Schutz und du siehst zwar aus wie ein Haufen Scheiße auf dem Kochfeld, aber du bist halt resistent gegen Schmerzen und gegen Krankheit. Aber
sind die Gaben
du bist halt, Nurgle, ja, du bist halt selber der solchen Herr.
Es steht halt unter dem, dass er für Verfall und Tod steht, er halt auch für Wiedergeburt und neues Leben.
Ganz genau. Ja, man muss das halt immer aus vielen Aspekten
beleuchten. Das ist halt auch das mit den Chaosgöttern, wenn die halt nur so negative Aspekte in sich hätten, würden sie ja keine anbieten. Das ist halt auch immer so was Positives.
Ganz genau. Es ist eine total positive Sache.
Es ist halt Auslegungssache. Also es ist halt.
Ja, klar. Es ist immer die Seite, die man beleuchtet.
Genau.
Es ist halt wirklich so. Ja, und wie gesagt, große Verpester, riesige Dämonen, gehörnte Dämonen, fett sehr, aufgebläht.
Sehr viel Insektenschweiß
bei den Guckt euch das Forgeworld-Modell an, das ist einfach großartig.
Facettenaugen. Und drei, wie gesagt, die Zahl drei hat eine ganz große Bewandtnis.
Ja, voll, das stimmt. Also das Symbol des Nurgle sind halt so drei Kugeln, die aufeinander, so ein bisschen wie das Nachtsichtgerät von Sam Fisher aus Splinter Cell, falls es ältere Hörer noch kennen.
Tauchen natürlich auch gerne mal in anderen Varianten auf. Sind auch mal drei Fliegen oder ja, drei Totenschädel. Ja.
Drei Nippel.
Sowas. Ja, das sind drei Zahl, Nippel, da sind wir dann woanders. dazu kommen wir später allerdings.
Ja, und direkt gefolgt vom großen Verpester, diesem großen Dämon des Nörgel. Haut das einfach mal irgendwie in die Bildersuche rein. Es ist wirklich cool, lohnt sich. Die Modelle sind cool. Habt ihr auch bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr mit Warhammer angefangen habt. Irgendwie
kennt man.
Vor allem die Death Guard in 40k wird ja super gepusht seit der vorletzten Edition, glaube ich. Und ja, mega. Also große Verpester, auch schicke Modelle. Auch das neue GW-Modell, oder das aktuelle ist ja auch
nicht mehr
neu.
Immer so die Standard-Dämonen
ja,
in den Heresy-Büchern.
Ja. Solchen Hüter sind das
sind halt immer so Verwesungsdämonen.
Ja, total. Ja, da gibt es die Seuchenhüter, das sind so die Fußsoldaten des Nörgel, die normalen Standard-Fußtruppen. Sehen auch super abartig aus. Aufgeblähte Bäuche. Checkt mal irgendwie die Modelle. Ich glaube, dritte, ja, stimmt. Einäugig oft, ja.
Und vor allem, falls ihr auf Instagram unterwegs seid, gebt einfach mal, also sucht einfach mal nach dem Hashtag Nörgel, Chaos Demons, wie auch immer. Das gilt natürlich für jeden Chaos-Gott. Also wenn wir jetzt...
Das war Nörgel-Chaos.
Nein. Wenn wir uns jetzt mal auf das Tabletop-Thema beziehen an sich, mit was die Modelle anbelangt. Also gibt wahnsinnig krasse Modelle, also Leute, die halt also auf wahnsinnig krasse Art und Weise diese verschiedensten Modelle der Chaosgötter, also der verschiedenen Dämonen halt anmalen. Also man fällt fast vom Glauben ab. Im wahrsten Sinne. Das ist wirklich, also... wenn man Produktbilder von Games Workshop sieht, auf der offiziellen Homepage, so in dem Shop, denkt man sich, ja wow, die sehen cool aus, das ist schon ganz geil. Ja,
wahnsinnig gut bemalt, das muss man schon dazu sagen.
Gar keine Frage. Ja. Die sehen top aus, die sind richtig cool. Und dann sucht ihr einfach mal irgendwie die gleichen Miniaturen über Instagram, nur mit dem kleinen, ganz feinen Vermerk dabei, Grim Dark. So, einfach mal verrückt sein. Also, was ist...
Seid verrückt!
Seid einfach mal verrückt. Nein, wirklich, also das ist der Wahnsinn, was manche Leute daraus machen. Und auf einmal denkt man sich dann, okay, der große Verpester, jetzt weiß ich auch, warum er so heißt.
Ja, ja, das ist schon, ne? Also da passt es auch mehr so ein gritty
Bemalstil. Für mich persönlich das Highlight in der Richtung war halt so, da hat jemand halt das Modell vom Crate Unclean genommen und den halt umgebaut und das ihnen den Crate clean gemacht und halt so mit Green Stuff so die ganzen Bäuche wieder
zu machen. Oh ja, das habe ich auch gesehen.
Und es sah halt aus wie eine große, fette, kahle Phantomas-Figur, aber ich fand das halt so geil gemacht, weil es wirkte nicht scheiße, also das war halt dann auf einmal
alles wieder cool. Wahnsinnig schönes Modell einfach so. Und naja, wie gesagt, danach kommen dann die Seuchenhüter, ja, ich glaube, die sind jetzt inzwischen alle eingeenglischt, die Namen, oder? Plaguebearers sind das, glaube ich?
Ja,
Plaguebearers, ja.
Plaguebearers, ja, genau. Ja, sind da kleinere Versionen, eher mager, aber trotzdem aufgerissene Blähbäuche, einäugig, pusteln. Gibt jetzt einen Plastikbausatz? Was ich empfehlen kann, guckt euch mal den Bausatz von davor an, die Metallmodelle. Die gefallen mir persönlich besser, weil die einfach ein bisschen gruseliger aussehen. Nörgel ist sehr, sehr albern geworden.
Das spricht auch für die, das sage ich auch zu der aktuellen Death Guard und zu den aktuellen.
Solchen tolle Modelle, finde ich auch. Also toll, ich finde
die super. Die Einlass sind ein bisschen geiler, die wirken
ja, die sind aber auch halt
so klein und untersetzt. Die sehen böser aus.
Ja, ja. Sehen halt böser aus. So, Nörgel ist ein bisschen alberner geworden. Was aber nicht Schlechtes ist, ne? Also es ist trotzdem wundervolle Modelle, vor allen Dingen Plastik.
Das ist ein Hobby, das wir hier betreiben.
Also ich persönlich.
Ich verlange, dass das ernst genommen
wird. So hat aber jeder seine Vorlieben. Ja. Und ich habe so einen leichten Hang, also so leichte, ich favorisiere so ein bisschen da einen anderen Chaosgott und da die alten Modelle. Sehen extrem Sander, das hast du gesagt. Ja. Aber ganz ehrlich,
das sagt er auch, den Designern von damals ins Gesicht, bis sie heulen.
Erst heute.
Die haben damals nicht so die
Möglichkeiten, aber viermal.
Ey Leute, das nach heutigem Maßstab waren die halt einfach nicht so prall. Also es gibt besser, also sie sind schlecht gealtert, sagen wir
ja,
so.
Ja, schlecht gealtert, das ist gut. Nee, und Nörgelmodelle, ältere Nörgelmodelle waren sich gut gealtert tatsächlich. Ja,
mit am besten eigentlich von den
Ja, finde ich auch, total. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Danach kommen die Minions des 40k-Universums.
Die Minions.
Ja, die kleinen Nörglings, überall sind sie. Auch da die Vorgängermodelle wahnsinnig grotesk und abartig, wohingegen die neuen Modelle
wirklich
wie niedliche kleine Minions überall auf jedem Modell. Das ist so ein bisschen auch wie so ein Sammelkartenspiel. Also sammelt einer von euch diese DFL-Bilder irgendwie von Panini? Das ist, oh, dürfen wir Markennamen überhaupt nennen? Gibt bestimmt auch von anderen Marken ganz tolle Sammelbänder. Ganz tolle Sammelbänder. Liebe ich.
Sammelkartenhersteller, ja, Freunden weltweit. Ja,
kennt man. Da sind so viele Hersteller im Kiosk. Ich weiß immer gar nicht, welches Klebeheft ich mir zuerst kaufen soll. Nee, aber die Nörglings.
Fußball ausgeschlossen.
Wahnsinnig niedlich überall. Sind wirklich so ein bisschen wie die Minions von 40K. Ja, also, und es wirkt so ein bisschen wie ein Sammelkartenspiel, weil irgendwie bei jedem besonderen Charaktermodell sind andere Nörglings auf der Base. Und ja, ist cool.
Also, ja, anders.
Bin nie so verkleidet. Der Death Guard-Spieler gewesen.
Teilweise verkleidet.
Nörgel aber. Irgendwie, ja. Aber ja, gefällt mir. Ich finde den Support auch gut, die einfach Helm bekommen.
Rumfallen,
ja,
auf die Nase.
Total. Imitieren ihr Charaktermodell, Vorbild. Finde ich gut.
Ja, die neuen tatsächlich besser als die alten.
Echt? Tatsächlich? Ja, von den alten gab es aber einen, der seine eigenen Innereien auskotzt. Super.
Das okay. Hat halt auch was, aber ich finde einfach dieses dieses niedliche Finger halt
schon. Ja, das stimmt. Das sind schöne Modelle.
Das ist wahrscheinlich witzig gemacht. Vor allem gibt es ja auch Nörglings. Also das sind, glaube ich, zwei oder drei Stück, so eine kleine Szenerie. Einer von denen hat eine Offiziersmütze vom Astra Militarum auf und die anderen beiden haben irgendwie Gefechtshelme von den Kardianern auf, glaube ich. Sehr lustig.
Ja, nice.
Ja, voll gut.
Was Astra Militarum und Kardianer sind, kommen wir noch zu.
Ja, stimmt. Aber wenn ihr mit Warhammer 40k anfangt, wisst ihr wahrscheinlich schon, worum es geht. Wir halten euch ja nicht für total bescheuert. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, es gab einen mesopotamischen Gott, der hieß auch Nörgel.
Wurde auch Nörgel ausgesprochen.
Ja, genau. Und ist der Gott des Krieges und des Todes. Falls es nicht stimmen sollte, das sind auch immer nur so Hörensagen-Weisheiten.
Falls es nicht stimmen sollte, wir haben uns das alles wieder ausgedacht.
Bitte,
kommt hier,
bitte korrigiert uns auf unseren Social-Media-Kanälen. E-Mail-Adresse werde ich am Ende der Sendung nochmal nennen. Genau, oh, und das war's. Genau, haben wir im Teaser vergessen. Ein Teaser hört sich sowieso keiner an, hoffentlich.
Der war ein bisschen...
Ja.
Nee, der war schon gut.
Der war super. Toller Teaser.
Ich hatte mal Spaß. Und ist das nicht das Wichtigste?
Ja, extrem. Santa seinen Spaß hat, das ist mir immer sehr, sehr wichtig.
Das ist auch Santa sehr, sehr wichtig.
Ja.
Das hat das Santa redet auch am liebsten von Santa über Santa.
Ja.
Okay, peinliche Schweigen. Der nächste Chaos-Gott.
Und der nächste Chaos-Gott, Nils.
Ja, damit wären wir beim zweiten Chaos God, bei Sinch, dem Architekten des Schicksals, und das sagt eigentlich schon alles über diesen netten Gesellen. Fangen wir auch mal direkt bei der Optik an. Wie sieht der überhaupt aus? Wie kann man sich den vorstellen? Von Nörgel haben wir das jetzt schon gehört. Und das war ja relativ detailliert auf jeden Fall. Bei Sinch ist das ein bisschen schwieriger zu fassen auf jeden Fall. Von ihm eine detaillierte Beschreibung zu oder ein detailliertes Bild zu machen. Das ist eine relativ harte Hürde, weil es wird einfach nur gesagt, was fest ist, dass er eine runzlige alte Fratze hat, das ist sein Gesicht. Und sein Gesicht sitzt unter der Brust, unter seiner Brust direkt. Er hat also quasi keinen Hals, gar nichts, so. Und auf seiner Haut bilden sich...
Beschreibst du gerade dich oder
sie? Nee, ich beschreibe tatsächlich den Architekten des Schicksals, den großen Hexer.
Ich war kurz verwirrt.
Es gibt diverse Ähnlichkeiten, definitiv.
Ja. Wie trägt sich die Frage auf, wie trägt der Hüte?
Nils, oder?
Change.
Ach so.
Schlecht.
Kannst du das nochmal wiederholen?
Wie trägt er Hüte? Wahrscheinlich.
Wie trägt er Hüte? Er trägt grundsätzlich immer zwei Hüte.
Ja.
Zwei Hüte. Da komme ich gleich zu, warum es zwei sind.
Weil oder zwei Schultern können. Hat.
Nee, tatsächlich weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Schultern er hat, aber ich weiß, dass er zwei Hörner hat.
Ah.
So, er hat zwei Hörner. So. Nein, aber auf seiner Haut erscheinen permanent irgendwelche verzerrten Mäuler und Augen, die im nächsten Moment, also in einem Moment erscheinen und im nächsten sofort wieder verschwinden und die alle wild durcheinander reden. Jeder Mund, jedes so Maul.
Dieser Podcast irgendwie.
Ja, so ungefähr. So ungefähr genau so. Das ist genau das, wovon ich rede die ganze Zeit.
Kann es sein, dass unser Trieb, diesen Podcast auf die Beine zu stellen, auch Zinsch gefüttert hat?
Selbstverständlich.
Verdammt der Scheiße.
Mein Gott.
Er lenkt alles.
Mindblow.
Er lenkt alles, sind wir mal ganz ehrlich.
What the hell?
Nein, aber das ist...
Oh my God.
Ich kann das auf dem Skype-Bildschirm nicht so erkennen, aber ist Sander gerade der Kopf geplatzt?
Wahrscheinlich.
Nee, der sieht immer so aus.
Der sieht immer so aus? Das mein ist Kopf ganz sieht normal. Immer so
fleischig und rot und offen aus.
Ah, es redet noch.
Es redet okay. noch, okay. Muss ja aber nichts heißen, weil wir reden ja gerade über das Chaos. Von daher, okay, und wenn irgendwelche Tentakel aus seinem Kopf wabern, wer weiß, das wird schon so seine Redigkeit haben.
Erzähl doch mal was zu den Antrieben. Wofür steht denn Siege?
Das weiß er selber nicht. Also das weiß Siege selber nicht so, sorry.
Und Nils weiß das auch nicht, denn Siege will nicht, dass er das weiß. Nein, sein Antrieb ist Wissensdurst. Kann man so, glaube ich, ganz gut sagen. Er ist halt der Gott des Wissens, der Magie, der Intrigen, der Lügen. Und
damit halt auch der psionischen Fähigkeiten im 40k.
Ganz genau, ganz genau. Psionisch begabte Lebewesen, ich sage jetzt bewusst Lebewesen, weil wir reduzieren uns jetzt nicht nur auf Menschen, das ist ja ganz klar, sind am empfänglichsten für Siege und seine Versprechen, seine Gaben, die er seinen Jüngern und potenziellen Jüngern, seinen Anhängern und Kultisten verspricht. Natürlich ist jeder empfänglich für Siege, weil er pauschal jeden kontrolliert oder jeden kontrollieren kann, besser gesagt. Mhm. Sobald man sich selber jetzt sagen würde, von wegen so, boah, morgen zum Mittagessen habe ich voll Bock auf XY. So, wer hört das? Siege.
Wenn genau, du irgendwelche Stoßgebete beim Mittagessen und guckst wenn, Aktenzeichen XY.
Wenn du irgendwie genau, wenn du irgendwelche Stoßgebete Richtung sonst wo sendest, wer hört das? Siege. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass irgendein imperiumstreuer Krieger, keine Ahnung, für den Segen des Imperators betet und dass er doch bitte nicht stirbt, er dann aber doch stirbt, dann könnte man sagen, naja, Siege hat dich, warte mal, man darf es ja sagen, gefickt. Mhm. Um es mal so zu sagen.
Ja, total.
Magnus.
Oh, nein. Wir wollen auf keinen Fall Magnus besprechen.
Auf gar keinen Fall, denn er hat keine Fehler gemacht.
Ich habe in der Teaser-Folge, glaube ich, mal gesagt, es gibt Folgen, wo ich nicht mitmache. Und das wird die Magnus-Folge sein.
Oder wie ich sie nennen würde, Tomato Fucked Up.
Tomato Fucked Up, auf jeden Fall.
Tomato Fucked Up. Nein, aber das sind die Dinge, für die Siege steht. Er findet es einfach geil, seinen Einfluss zu mehren, indem er Lebewesen kontrolliert, manipuliert. Und da gibt es ein ganz interessantes Beispiel. Siege manipuliert willkürlich irgendeinen Kriegsherrn auf irgendeiner Welt, der eine Schlacht führen will gegen sonst wen. So. Sobald dieser Kriegsherr manipuliert ist, aus welchem Antrieb halt auch immer er diesen Krieg führen will, aber sobald dieser besagte Kriegsherr manipuliert ist, gibt er diese Manipulation natürlich unbewusst an seine Vasallen weiter, an seine Armee, an seine Krieger, sein Gefolge, wie auch immer. Und damit hat Siege schon wieder gewonnen. Weil er einfach nur einen äußerst geringen Aufwand betreiben musste, einer Person das Blau vom Himmel zu versprechen, um Millionen mit sich zu reißen. Diese Millionen nähren durch ihre Emotionen, durch ihre Gefühle, durch ihre Hoffnungen und Wünsche, durch ihren persönlichen Wunsch nach Wandel,
Selbstbestimmung auch. Also
und Selbstbestimmung.
Okay, ich will mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Siege.
Siege. Ja, genau.
Siege. Ja. Gut.
Und das aber auch wieder so mit diesem Streben nach Wissen, dass es halt wieder dieser positive Aspekt bei den Chaos gibt. Denn das ist halt der Gott, der gelehrt.
Das ist der positive Aspekt,
das Ding ist bei Warhol,
der versprochen wird.
Es wird immer viel aus Sicht des Imperiums geschildert, was ja auch cool ist. Dadurch haben wir auch diese Grimdark-Optik von allem.
Das ist so, wäre so der, wo wir halt auch reingeboren werden würden.
Ja, genau.
Und deswegen identifizieren wir sich damit.
Ja. Aber
so. Das, was
wir sind jetzt M2, sind wir M3?
Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind M2, laut unserer Zielweise sind wir M2.
Millennium 2, also das zweite Millennium.
021.
Okay.
okay.
000.
Wieso?
Ja. Okay,
weil wir auf Terra sind.
Lass uns das lassen.
Das Datumsystem ist nochmal ein ganz, ist eine ganz eigene dreistündige Folge. Das ist
Mindestens. Wahrscheinlich wird es ein Mehrteiler werden.
Ja, mit Sarah Jessica Parker als Gast. Das ist eine ganz, ganz, ganz wilde Nummer.
Wir haben
zurück zu ziehen.
The fuck? Tschüss! Warum fällt dir ausgerechnet Sarah Jessica Parker ein? Was zum Teufel stimmt denn nicht
mit dir? Ich habe gerade an Sex in the City gedacht.
Ist halt ein Name, der sich eingebrannt hat, sind wir ehrlich, ne?
Stimmt,
also.
Stimmt. So. Ja, Zinsch, wo lebt er denn, Nils? Wo lebt er denn?
Wo lebt er denn? Natürlich, natürlich so wie jeder Chaos-Gott im Warp, hat auch Zinsch seine eigene bizarre, unfassbare Domäne.
Wir nennen sie bizarre
Welt. Domäne war das Wort, nachdem ich vorhin gesucht habe.
Domäne, siehst du, Domäne. Deswegen
hast du außerdem Poco-Domäne.
Lass uns aber mal zurück und was schneiden.
Das könnte, ja, wer weiß. Wir haben ja Zeit. Wir können das ja machen. Das ist ja gar kein Problem.
Wir haben noch keinen Cutter eingestellt.
Ja, den brauchen wir auch nicht, weil das soll ja auch true bleiben. Ne? DIY or die, oder wie war das nochmal? Ne?
Ja, dann leg los.
Und okay, also seine eigene Domäne, bla bla, genau, so wie jeder Chaos-Gott.
Markennamen dürfen wir nicht sagen, ne?
Das kommt drauf an.
Poco, nee.
Das hab ich schon gesagt.
Ach, verdammt. Ja. Und da sind wir wieder.
Hast du das nicht gehört? Mensch.
Ja, dann.
Nein, also Sinch lebt in seiner eigenen Domäne. Im Warp, das kann man sich vorstellen, also es ist jetzt kein Planet oder auch kein Sternsystem oder sonst irgendwas, also es ist nichts, was man so fassen kann. Es ist ein schier endlos wirkendes Labyrinth, das kommt, glaube ich, so ganz gut hin, ein Labyrinth aus Kristallen, aus kristallenen Wegen, Wänden und Faden.
Ich muss gerade so an David Bowie denken.
Okay. Und das Labyrinth. Labyrinth.
Ja, das wird er auch sicherlich irgendwie.
Natürlich hat das da seine Wurzeln auf jeden Fall.
Ja.
Nein, aber das dieses Plateau, also es gibt ein Plateau in seiner in Zinsch Domäne, auf dem das alles steht, dieses kristallene Labyrinth und die unfassbare Festung. Ich glaube, so wird sie genannt, unfassbare Festung.
Ich glaube, ja, unfassbare Festung.
Unmögliche
Festung.
Die
unfassbaren weit wegstehende Festung.
Ja, unglaublich.
Oh mein Gott.
Ja, das ist aber auch viel die deutsche Übersetzung, ne? Also,
ja,
das
ist immer schwierig.
Ich versuche mal irgendwie, ich lese meistens die englischen Lexikanum-Artikel und auch englische Bücher. Und das Ding ist, wenn du das dann auf Deutsch hörst, wie die das übersetzt haben, fragt man sich manchmal so.
Warum?
What the fuck?
Genau, warum? Was haben die sich dabei gedacht?
Unmögliche Festung, ja.
Unmögliche Festung, genau, in der Zinsch residiert. Ja. Beziehungsweise wird es angenommen, auf jeden Fall. Okay. Weil,
hat's doch keiner
geschafft. Wer weiß es denn überhaupt? Ja. Nein, tatsächlich ist mir persönlich das gar nicht bekannt, dass es irgendwer dahin geschafft hat.
Außer David Bowie
wahrscheinlich. Und
the Bang of the Power.
Ich meine, Hero ist ja ganz klar. Nein, aber wirklich, Sinch Anliegen oder ja, nicht Anliegen, aber eine seiner Anliegen ist auf jeden Fall, was er ziemlich abfeiert, um es mal so zu sagen, ist natürlich Invasoren in sein Labyrinth einzuladen, um sich da zu verlieren oder zu verlaufen. So. Der Witz bei dieser ganzen Geschichte ist, also wenn man jetzt an ein Labyrinth denkt, das jetzt so groß ist wie ein Maisfeld, und das war's dann, das ist halt ein großer Fehler. Dieses Labyrinth muss man sich so vorstellen, wer von euch die Harry Potter Filme gesehen hat, kennt natürlich die Treppenhäuser in dem Schulgebäude in Hogwarts, die Treppen, die permanent ihre Richtung wechseln. So in etwa könnt ihr euch dieses Labyrinth vorstellen. Es besteht halt komplett
wie das Spiel, das verrückte Labyrinth von Ravensburger, wo sich das alles
immer verändert. Genau, oder so, ne? Für die Brettspielaffinen unter euch. Nein, aber es ist halt nun mal so, dass sich diese Straßen, Pfade, Wege in diesem Labyrinth permanent ihren eigenen Weg suchen. Fest steht, oder heißt es zumindest, dass das kristallene Labyrinth alle Dimensionen beziehungsweise alle Reiche, alle Splitterreiche des Chaos miteinander verbindet. So ist es natürlich so, dass selbstverständlich Sinch Einflussbereich selbstverständlich in Nurgles Sphäre oder Domäne reicht, weil dieses Labyrinth auch einfach irgendwo in Nurgles Reich führt, genauso wie in alle anderen Reiche führt.
Wow. Mindblow.
Wow. Oder? Ganz verrückt. Nein, und dadurch hat Zinsch auch die Möglichkeit, beziehungsweise würde ich das jetzt mal so sehen, dass dadurch halt die Möglichkeit besteht, dass jeder Hans und Franz eigentlich Eintritt in dieses Labyrinth kriegen kann. Nur wie lange und ja, wie lange man in diesem Labyrinth überlebt, ohne wahnsinnig zu werden oder direkt auf der Stelle zu sterben, das steht ein bisschen in den Sternen.
Hm. Okay.
Steht ein bisschen in den Sternen. Es gibt natürlich auch Bewohner in diesem Labyrinth. Auch
als ob die Sorte schon nicht scheiße genug wäre. Gibt es ja immer noch irgendwelche
Dämonen? Ja, es gibt halt Dämonen. Zinsch hat natürlich seine eigenen Vasallen in seinem Labyrinth rumkreuchen und fleuchen. So sage ich mal. Das ist natürlich aber selbst für die so extrem anstrengend, sich da aufzuhalten.
Also ja, es wirkt so ein bisschen, ich habe früher in so einem Vorort von Hamburg gewohnt und wenn man dann besoffen von der Reeperbahn nach Hause wollte,
landet man im Tisch vor meiner Wohnung.
Dazu nur mit einem Badewanne begleitet. Dazu später mehr.
Das hat auch nicht, kennen uns schon sehr, sehr lange.
Aber das selbst für seine eigenen Dämonen ist es nur unter extreme Strapazen möglich, sich in diesem Labyrinth zu bewegen, da es halt permanent im Wandel ist und halt alles durch Emotionen
seine eigenen Dämonen
gesteuert ist.
Was man halt so macht als
Chaosgott. Also die Wahrscheinlichkeit...
Stell dir gerade vor, als ob du so lauter Mr. Meeseeks durch ein Labyrinth rennst. Existence is pain!
Die Wahrscheinlichkeit... ja... Die Wahrscheinlichkeit, um wieder zurückzukommen zum Thema, dass besagte Dämonen oder Labyrinthwächter oder wie auch immer man sie nennen mag, dass die halt lange überleben und nicht total bescheuert werden, was ja so, was sowieso eigentlich vorprogrammiert ist im Reich des Wahnsinns quasi oder des allumfassenden Wissens.
Ihr seid doch total bescheuert.
Ist halt sehr groß, ne? Also seine eigenen Vasallen drehen total am Zeiger. Wie wird's dann, oder wie würde es an euch gehen, wenn ihr euch in diesem Labyrinth wiederfindet?
Boah, nee.
Ganz genau, das würden wir nämlich auch denken.
Dann doch zu allen anderen.
Ja, und was sind so Merkmale, also und Vorteile von dem Mal des Zinsch? Wenn du jetzt Jünger des Zinsch bist, wie siehst du da aus?
Jünger des Zinsch, wie sieht man aus?
So starke Ägypten-Vibes kommen wieder
zu den Sinn. Aber das sind auch immer diese Thousand Suns-Sachen, die man.
Ja, aber halt auch die Dämonen sind halt auch
immer so. Ja, das stimmt. Immer dieses vogelartige.
Ja. Vogelartige, irgend so komisches Handtuch auf dem Ding.
Komisches Handtuch auf dem
Ding. Mozart, Papageno.
Nennen wir das Ding mal Kopf. Ja, natürlich. Merkmale. Merkmale sind natürlich. Zinsch wird ja auch als Rabengott bezeichnet und so liegt es natürlich auch nahe bei, dass halt...
Kein Wunder, wenn du so schlecht zu deinem Dämonen bist, dann ist es vollkommen
legitim, dich als Raben
echt zu bezeichnen. Du bist ja total der Rabengott, oh mein Gott, wie kannst du
nur... Wie gehst du nur mit deinen Dämonen um, Rabengott?
Oh, dann sitzt Nörgel und schüttelt nur den Kopf und sagt...
Da fehlt die Vater.
Und schreibt ganz fiese Facebook-Bildkommentare unter Zinsch-Familienbegrüßung.
In Zinsch-Reihen finden sich natürlich viele Dämonen wieder, die vogelartige Züge haben. Gerne mal Schnäbel, Flügel und so weiter und so fort.
Zum Beispiel viel zu viele Münder.
Viel zu viele Münder, genauso wie jeder Vogel, den man draußen sieht halt. Jeder von denen hat 3 Dutzend Münder und, keine Ahnung, 100 Augen. Selbstverständlich.
Ich bin immer noch bei Nörg. Ich stelle mir vor, das ist so der Charakter, der auch so mit E-Postcast über WhatsApp
zuschreibt. Oh, wie unangenehm.
Aber schönen guten Morgen,
Knuff. Der super unangenehme Gott.
Ja. Der super unangenehme Gott.
Das ist so das Chaos-Götter Facebook hat nur 4 Mitglieder. Und
die er ist der, der mit E-Cast.
Aber die gehen jetzt immer gegenseitig.
Schöne Sprüche mit Bild.
Ja. Schönes Sprichwort. Die sind wahrscheinlich alle bei MySpace. Das sind die letzten 4, die noch bei MySpace sind.
Oh Gott, das stimmt.
Gibt's das noch? Das sind die ersten 4.
Ja, da konnte man noch Musik auf seine Seite legen. Das waren noch Zeiten. Ich wünschte, das wäre bei Facebook so.
Abgefuckt gibt es.
Gibt es Facebook noch?
Gibt es eigentlich Facebook noch?
Gibt es eigentlich Facebook
noch? Ist das überhaupt noch eine Nummer?
Und was sagen die Illuminaten dazu?
Für mich gibt es nur. Für mich gibt es nur diesen tollen Podcast und Spotify.
André, musst du mir alles klauen, das wollte ich gerade sagen.
Ach, verdammt.
Das ist echt furchtbar. Oh, Scheiße. Also, das ist ja wirklich.
Wollen wir vielleicht mal ein bisschen über die Dämonen des Zins sprechen?
Ja, genau. Wir schweifen schon wieder ab. Die Dämonen des Zins, wie ich eben schon gesagt habe, Als würden wir dabei saufen und alles über Skype.
Das ist ja Wahnsinn. Kokolores.
Oh mein Gott. Die Dämonen des Zins, fangen wir mal ganz vorne an oder hinten, je nachdem, wie man das möchte. Fangen wir bei den Großen an. Die Herrscher des Wandels, große vogelartige Dämonen, vogelartig im Sinne von, es sind keine riesengroßen Vögel, weil die laufen auf zwei Beinen, haben Arme, hat jetzt ein Vogel eigentlich nicht, also zumindest keine Arme. So,
Die mit der Magic of Jazz Hands.
Ja, gut.
Wenn ihr, vielleicht sollten wir doch mal irgendwann einen Videopodcast machen.
Vielleicht sollten wir, ja. Vielleicht.
Ich hab das gerade nicht gesehen, aber das wollt ihr auch nicht.
Nicht unbedingt, wobei Sander möchten garantiert viele Leute sehen. Das ist sehr, ist schon ein lustiger Zeitgenosse.
Wir sind alle sehr attraktiv.
Aber dazu das habe ich nicht gesagt.
Also, Herrscher des Wandels.
Herrscher des Wandels, groß.
Heißt du jetzt eigentlich auch offiziell Lord of Change bei Warhammer?
Ja, ganz offiziell, okay. Tatsächlich.
Lord of Change auch.
Also im Tabletop, Lord of Change, nicht Herrscher des Wandels. Haha.
Ah, ja. Bird of Change. Wir dürfen das nicht. Das ist Lizenz.
Deswegen haben wir auch nicht beide gemacht.
Also unter den Herrschern des Wandels, also es gibt nicht einen Herrscher des Wandels, sondern mehrere auf jeden Fall. Da gibt es auch große Persönlichkeiten wie Kairos zum Beispiel. Der hat eine leichte Fehde gehabt mit Robot Girlyman. Dazu später auch mal irgendwann ein bisschen
der
mehr.
Auch hat Dämon,
auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also das hatte ich zumindest mal so gelesen. Okay, aber bevor ich hier noch weiter aushole, auf jeden Fall gehen wir mal zu den geringeren Dämonen des Siege. Da reden wir auf jeden Fall, also in allererster Linie erstmal von den Horrors. Das sind die Pink- oder Rosa-Horrors und die Blue-Horrors. Zwischen denen unterscheidet man im Großen und Ganzen.
Haben die das im Deutschen echt als Rosa?
Ja, tatsächlich.
Ja.
Pink mit Rosa übersetzt?
Nein, wirklich, ja.
Rosa-Horror, das klang immer so ein bisschen nach so einem Sex-Ding. Ja.
Deutschland ist einfach ein Albtraum.
Das ist aber total geil. Das habe ich mich auch ganz am Anfang gefragt, wie ich es zum ersten Mal gehört habe. Von anderen Spielern halt und ja, Rosa Horrors. Und ich denke mir ganz halt, okay.
Das klingt so ein bisschen nach roter
Rosa. Okay. Also gibt's da noch welche neben den Pink Horrors? Ist krass. Nein, gibt's nicht, natürlich.
Nein.
Wurde so übersetzt? Nein, auf jeden Fall. Die Blue Horrors sind die etwas aggressiveren und offensiveren körperlichen Vertreter, sage ich mal so. Die den offenen Kampf halt nicht scheuen und gerne losprügeln. Und im Gegensatz, also die Pink Horrors im Gegensatz, oder die Rosa Horrors, zu denen sind eher die etwas kontrollierteren, magiebegabten, psionisch begabteren Dämonen. Und im Endeffekt sind die einfach nur, ich glaube, gefühlt doppelt so groß wie die Blue Horrors. Und zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt nahezu, also fast unzählbare wabernde Gliedmaßen, also Extremitäten haben.
Immer wie so eine Lavalampe.
Die sind eine Lavalampe.
Sind die Pink Horrors quasi ein Level über den Blue Horrors? Es war zumindest früher so, wenn
ein Pink Horror abschneidet,
kommt zwei Blue Horrors.
Genau, das hat es ein bisschen ätzend gemacht,
zu kämpfen. Gibt es das gleich auch nochmal mit
Blue Horrors? Ja, wobei ätzend kann man da weniger sagen, weil also im Tabletop-Bereich, du musst natürlich die besagten Blue Horrors auch mit einkaufen dann. Aber dasselbe gibt es nochmal bei den Blue Horrors, und zwar mit den Brimstone Horrors. Wenn Blue Horrors sterben, werden Brimstone Horrors heraus, und das sind quasi so kleine Flammen. So ganz kleine Flammenmännchen, die umhertanzen, kann man so sagen. So, das ist eigentlich so das große Ganze, und damit kann man Gegner ganz wunderbar nerven, auf jeden Fall. So viel kann man sagen.
Das stimmt, ja. Aber das unterschätzt man halt so als Gegenspieler schnell.
Das unterschätzt man.
Ist okay, die habe ich schnell weggeknallt und dann kommen dann nochmal mehr, nochmal klein und
nochmal klein. Gefühl hört es nie auf.
Kommst du so ein bisschen vor wie der Zaubererlehrling bei Phantasia mit dem Besen. Also es ist...
Wenn man gerade den Horrors das passende Equipment mit auf den Weg gibt, hat man sogar die Möglichkeit, Pink Horrors zu wieder zurückzuholen mit bestimmten Würfen und so weiter und so fort. Aber
Abfuck.
Ätzend des Text für dieses Zeugs.
Abfuck. Aber naja, daneben gibt es
natürlich... Der Wax der aller Dämonen.
Daneben gibt es natürlich, muss ich noch sagen, die Kreischer, die vorhin ja schon mal Erwähnung gefunden haben, natürlich können die auch von höheren Dämonen oder von Magistern befehligt werden, also gesteuert werden.
Das sind diese fetten Rochen, oder?
Diese fetten Rochen, die auch einfach so willkürlich durch die Motten im Warp, was ich vorhin schon gesagt habe, die Mücken, die Motten,
wie
auch immer. Und natürlich können die auch befehligt werden. Was ich vorhin meinte, war nur, dass die, also sowohl als auch, können die einfach so durch die Gegend touren.
Viele Augen, wenn man sich mal die
Motten und und noch mehr Stacheln und Zähne. Die sehen aus wie große Rochen, das müsst ihr euch vorstellen. Mit heftigen Fangzähnen am Maul und ansonsten übersät mit Stacheln.
Sehr Grombear-mäßig. Also ich glaube, das Motto von Zins sollte einfach lauten, von allem zu viel.
Zu viel und Beine, doch immer zu noch Münder, zu wenig. Zu Augen, und doch immer noch zu wenig.
My name is Azek Ahriman. Welcome to Jackass.
Sehr gut. Dazu später auch mehr in einer anderen Folge.
Hi, I'm Isaac Ironman and I'm Magnus Barrett. Welcome to Jackass.
Welcome to Jackass. Naja, das Interessante allerdings an diesen Kreischern, an den Screamern, ist, wie ich persönlich finde, folgende Frage: Was haben die mit der sogenannten Disc of Siege zu tun? Das ist nämlich nochmal mega interessant, wie ich finde, denn Siege vergibt an seine Herolde und oder Champions, also Charaktere, die sich besonders ausgezeichnet haben, an die vergibt er halt Flugdämonen oder Flugscheiben wie es heute heißt, die Disc of Siege. Und die Disc of Siege ist einfach nur, und das ist der Witz bei der ganzen Sache, das finde ich halt mega interessant, diese Disc of Siege ist eigentlich, lore-technisch zumindest, einfach nur ein Screamer, der von Siege oder durch Siege-Kräfte mit silbernen und goldenen Bändern und Stacheln umwickelt wurde, tatsächlich, und dadurch an den Herold oder an den Champion des Siege halt gebunden ist, also an seinen Verstand, an seinen Willen. Der kontrolliert, also dieser Champion, wenn wir jetzt irgendwie einen Psionik haben, XY, keine Ahnung.
Nehmen wir mal Ahriman,
genau.
Der ist halt gerade da.
Der einfach mit seinen Gedanken und mit seinen Emotionen die Disc of Siege, auf der er reiten darf, auf der er rumfliegen darf, durch den Warp und überhaupt sowieso überall. Er kontrolliert dieses Fluggerät einfach mal mit seinen Gedanken. Und es ist halt wie ein Orden von seinem Chaosgott oder von diesem Chaos, also von Siege, ist es wie ein Orden. Sag ich mal, wie eine Trophäe, die einem verliehen wird. Es ist einfach nur dieser ursprünglich unkontrollierbare Dämon, der im Warp willkürlich irgendwelche Schiffe anfallen kann, was ich vorhin schon erwähnt habe. Aus diesem Konstrukt, sag ich mal, aus diesem unbeherrschbaren Ding, könnte man ja vermuten, wird einfach dieser Sklave des Willens, so. wenn man das mal
so sagen kann. Er legt ihm quasi ein Halsband um.
Genau.
So ja. Für die Neuen im Hobby, so ein Hexer, der auf einen Dämon reitet, klingt auch cool, aber in echt sieht das aus, wie Majestix auf dem Schild getragen wird. Das ist ein bisschen seltsam.
Vielleicht ein bisschen schlanker um den Äquator rum. Oder auch nicht.
Aber es ist so, also steht halt ein Hoshi dann auf so einer runden Scheibe, die rum.
Ja, aber das, ja, auf jeden Fall hast du recht, aber das Grundding, so ich finde es halt ziemlich interessant, die Idee ist halt ziemlich geil, finde ich, weil das ist einfach
das
so.
Das ist halt auch tatsächlich so ein Segen vom Gott, den man gebrauchen kann, so die anderen geben dir halt.
Und man fliegt.
Ja, die anderen geben dir halt echt einfach nur so Blödsinn wie Hämorrhoiden oder sowas.
Aber gut, auch wenn es eine Scheibe ist.
Wer das schon mal hatte, weiß ganz genau.
Ist für ein Arsch.
Es ist kein Segen.
Ist für ein Arsch.
Also das ist ein Segen, den man benutzen kann. Und von den anderen Göttern so, auch von den anderen zwei
kriegst du. Dann kommt der Imperator in Form einer Hämorrhoidensalbe und alles ist gut.
Ich bin Zingpulver.
Zingpulver und weiß
nicht. Und er legte seine Hand auf die wunde Stelle und sagte, heile dich.
Und dazu später mehr. ich glaube, dann haben wir Zinsch ganz gut abgefrühstückt, oder? Also...
Im Groben auf jeden Fall, ja. Im Groben, ausladender Weise.
Gottes Hokus Pokus.
Gottes Hokus Pokus, Gottes Schicksals, Gott der Selbstbestimmung.
Und der Büchereien.
Der Büchereien.
Der Büchereien.
Das stimmt. Bücherhalle Hamburg.
Der Büchereien.
Ja, und
leider ist er genau der Typ, der immer ein Kaninchen im Zylinder extra dabei hat.
Extra. Immer eins unten drin noch. Ja? Und dann
sozusagen. Unter dem eigentlichen Kaninchen.
Ja, dann ist er immer gespachtelt unter dem doppelten Boden.
Kaninchen.
Ja, der Kaninchen. Das trojanische Pferd nur anders. Das Zinsche Kaninchen, sagt man auch. Ja, und damit haben wir Zinsche eigentlich abgefrühstückt und unser Host Nils muss jetzt leider los, aus familiären Gründen. Wie wir alle gesagt haben, haben wir alle 27 Kinder von 29 Frauen. Und dementsprechend.
Ich war so 8 von 12, aber hey, mein Gott, der Weber des Schicksals.
Ja, er hat den Weg bestimmt. Und ja, Nils, willst du noch abschließend was sagen?
Ja, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, würde ich mal behaupten.
Nice.
Ich hoffe es doch. Und euch beiden noch viel Spaß. Ich bin gespannt auf die endgültige Aufnahme, auf den endgültigen Schnitt.
Danke, ja.
Es wird schlimm.
Es wird schlimm.
Die Friseure haben gerade zu.
Noch.
Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich keine Haare habe.
Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich scheiß Witze weiß.
Dass ich gerne Kühe beiße.
Okay, anyway, Leute, wir sehen uns.
Stark bleiben, geh immer deinen Weg.
So sieht es nämlich aus. Und immer mit dem Rücken zur Wand, ne?
Okay. Ich werde immer bei dir sein.
Und dieser ganze Bullshit.
Kommen wir zu Korn, dem Blutgott. Kleines Zitat. Korn interessiert es nicht, wessen Blut fließt, sondern nur, dass es fließt. Korn wurde erschaffen durch Krieg und die Mordlust der Menschen.
Also eigentlich auch schon durch die Elder. Also deshalb merkst du, das kommt aus dem alten Text.
Ja, obwohl ja auch der Kriegsgott der Elder Cain ist ja, glaube ich, ein Sohn des Korn.
Aber dann muss der Korn noch
der seinen älter eigenen sein. Vater also hasst. Kann ja genau, ja, also es gab in der alten Lore wurden ja irgendwie alle Chaosgötter im Mittelalter der Menschen erschaffen. Aber das ist ja Quatsch. Also wurde ja auch durch die Erschaffung von Slaanesh und so einfach komplett widerlegt. Genau. Korn wurde durch Kriegs- und Mordlust erschaffen, also nach der aktuellen Lore, ohne dass es irgendwo geschrieben steht, wird es wahrscheinlich so sein, dass er schon sehr viel länger existiert als die Menschheit. Ja. So, die Menschen haben natürlich durch ihre krasse Warp-Sensibilität die Götter sehr krass gefüttert. So, aber es heißt auch nicht nur, weil es dieses Gelüst schon gab, dass der Gott schon erschaffen wurde. Dafür muss halt so eine Emotion auch fokussiert werden. Ne?
Ja, das muss man auch mal so sagen. So mit jedem im Zorn gekillten Individuum.
Ja, aber du weißt ja nicht, was die Elder empfinden. Das ist eine andere Spezies und wahrscheinlich fühlen
die anders. Ja, wenn die halt den Sohn von Gott, von Korn selbst schon als Gottheit haben, dann wird er halt dementsprechend ein bisschen Jahre auf dem Buckel haben.
Möglicherweise. Ja, da hast du ein wahres Wort.
Ja, das, manchmal, ich habe so meine
Momente. Wir rufen morgen in Nottingham an und fragen mal, wie sie sich das wohl gedacht haben.
Wie habt ihr euch das eigentlich vorgestellt?
Ja, Korn geht es halt um Macht und deine Fähigkeiten im Kampf und wie viele Leute du tötest. Korn ist ein kriegslustiger Gott, den es halt runtergebrochen um die Wirkung des Krieges geht, sage ich mal. Wenn es darum geht, wo Korn lebt, in seiner Sphäre, in seiner, was hat Nils gesagt? Seine Domäne?
Domäne, ja, das fand ich schön.
Ja, stimmt. Er sitzt auf einem Thron in der Messingzitadelle auf einem Meer aus Schädeln und Blut auf einer Welt des ewigen Krieges. Es fasst das Ganze sehr, sehr gut zusammen, weil.
Also die Welt von Korn sieht, glaube ich, aus wie so ein 90er-Jahre Metal-Cover.
Ja, total. Also Vulkane, viel Lava, viel Blut, enthauptete Leichen, Knochen. Dämonen, die aussehen wie der klassische Teufel,
falls ihr rote, Zeit mal behaarte. Doom gezockt habt,
so ja, genau. Einfach mal das neue Doom spielen und dann wisst ihr, wie es bei Korn zu Hause aussieht.
Zitat, zerfickt die Scheiße, das ist halt Korn.
Also, ist so.
Das muss nicht elegant getötet werden, es muss nur so truff, 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 truff.
Köpfe müssen rollen, ja. Guck gib mal beim Lexikanum Skeletrax ein. Das ist großartige Geschichte über Korn den Verräter. Ja, also wie sieht's aus, wenn du das Mal des Korn hast? Ist halt, wenn du Jünger des Korn bist und wirklich von seinen Gaben gesegnet wirst, es ist halt so, wie man sich den klassischen Berserker vorstellt, den klassischen Teufel, so aus mittelalterlicher Sicht, mit Hörnern, Stoßzähnen, Hufen, Fell, dicken Muskeln, rote Haut.
Fuhr halt auch noch mit Bronzerüstung.
Genau, Bronzerüstung, genau. Also der klassische
Dämon. Fuhr hatte er auch Tabletop die stärksten Dämonen mit Abstand. Also die hatten so ähnliche Werte wie Marines, bloß halt auch noch einen Rettungswurf.
Ja,
also die waren echt bärtig.
Krass. Nackte Typen in Rot mit Hörnern.
Und ultra schlecht gelaunt. Also die haben halt alles zerfleddert.
Miese Typen.
Hatten auch im deutschen Nord früher einen schönen Namen Zerfleischer. Das war nicht
stimmt, so ein bisschen, die Bloodletter hießen Zerfleischer.
Das fand ich so ein bisschen haptischer. Das klang so ein bisschen schmatzend.
Definitiv, ja. Ja, wo wir bei den Dämonen sind. Also der große Dämon ist der Bloodthirster.
Blutdämon früher
im Deutschen. Die klassische Teufelsgestalt. Hufe, viel Fell, Stoßzähne, rote Haut.
Arschgroße Axt. Arsch viel Muskeln.
Genau. Messingrüstung. Heftiger Typ. Pferdefuß. Der typische Teufel, wenn man sich ihn vorstellt.
Auf 180 immer.
Genau. Die Raserei Fleisch geworden, sozusagen. Gefolgt von den Bloodlettern, die Zerfleischer, das Korn. Quasi der Bloodthirster,
ein kleiner.
Die Fußsoldaten, das Korn. Durch die ganze Bank immer geile Modelle eigentlich gehabt.
Auch, also ich finde so von den alten sind somit die besten. Also ich habe auch, jetzt habe ich die alten Dämonenmodelle und ziehe die halt den neueren vor, weil die halt auch mit dieser fetten Fellmähne.
Ja, genau. Also ich finde auch, also die Metallmodelle, dritte, vierte Edition waren schon
geil. Die waren schon ziemlich geil.
Ja, fettes Fell, sahen halt aus wie der klassische Teufel. Ihr den Film Legend mit Tom Cruise kennt, so der Teufel,
ja, so,
das,
ja,
ist
genau,
Korn.
Ja.
Das ist
Tim Curry
Korn als durch und durch, total. Und
halt auch so mit diesem Fell, dass die neuen nicht mehr haben, das hat das so viel... Ja, ich bin halt in Süddeutschland aufgewachsen und hast halt so zum Karneval hast du so Umzüge mit so maskiert und sehen die halt als Teufelkleider auch so aus und haben so dicke Fellmähnen und als hausgeschnitzte Masken. Und so sehen halt die Dämonen aus von Korn.
Ja. Also, obwohl die neuen tatsächlich, ich höre gerade Der gerechte Sohn, eins von den ganz, ganz neuen Büchern von Games Workshop, beziehungsweise der Black Library, und da werden die Zerfleischer auch, also beziehungsweise die Bloodletter auch extrem krass beschrieben, weil das trifft gut auf die aktuellen Tabletop-Miniaturen zu, weil sehr so dieses, sie bestehen nur noch aus Muskeln und allem, was dazu Sinn hat, zu töten, alles, was du dafür körperlich brauchst, daraus bestehen die halt, ohne Platz für Organe zu haben. So, das ist ziemlich cool, wie es da beschrieben wird. Mega Fan von dem Roman tatsächlich. Ich mag auch die neuen Modelle, aber ich bevorzuge tatsächlich auch die alten in Messingrüstung mit Fell auf der Birne und eingeritzten Kornsymbol auf der Stirn. Die waren schon sehr, sehr nice.
Große zweihändige Axt.
Ja, das stimmt.
Muss ich mir vorstellen, wie sie halt so voll drauf zimmern.
Krasse Clown. Wirklich. Mega gut. Die nächsten in der Reihe wären tatsächlich die Bluthunde des Korn. Ich weiß gar nicht, wie heißen die jetzt?
Ich glaube wirklich stumpf Bloodhounds kann das
sein. Bloodhounds kann das sein?
Ich habe mich schon lange nicht mehr mit denen beschäftigt, weil die waren halt immer so ein bisschen obsolet im Tabletop. Die waren nicht so toll.
Nee, das stimmt. Ja, aber ja, wie gesagt, das sind halt wie so Bluthunde, was der Name schon sagt. Also Korn ist da sehr, sehr simpel.
Hatte auch sehr beschissen. Also die waren wirklich
hässlich. Ja, die waren auch hässlich.
Die waren so ein bisschen wie der Schnorklachs.
Dieser Mund, ey.
Ja, die waren, also heute sind die ultra hässlich und früher waren die schon nicht schön.
Ja. Und der letzte in der Reihe zu nennen wäre tatsächlich der Moloch des Korn. Und wie heißt er heute? Der Juggernaut? Ich glaube, es ist der Juggernaut of Korn.
Glaube,
oder? Ich dachte früher mal, das wäre eine Maschine des Dark Mechanicum, was überhaupt nicht zutrifft. Das stimmt überhaupt nicht lore-technisch. Es ist halt irgendwie eine Dämonenmaschine. Die Rüstungsteile sind angewachsen. Ich weiß es ehrlich gesagt. Es ist auf jeden Fall wie diese Disc of Tsinch. Für die Tsinch-Jünger ist der Juggernaut sozusagen ein Geschenk des Gottes an seine Champions. Es ist ein Reittier. Es gibt die inzwischen auch geritten von Bloodlettern.
Ja.
Genau, ja, einen coolen Plastikbausatz, mega. Ich habe noch dieses Metallmodell zu Hause.
Die sind echt besser. Also die sahen halt früher so ein bisschen
sehr statisch aus.
Sehr viele
die neuen sind halt echt dynamisch und echt nice. Also coole Modelle, zieht euch die mal rein. Juggernaut of Korn, echt abgefahren. Genau, und das ist quasi schon Korn. Viel mehr muss es gar nicht sein, oder? Haben wir irgendwas vergessen?
Das ist halt auch so wieder der positive Ansatz, weil Korn ist halt wirklich so Kriegerstolz.
Total, ja, also, Kriegerstolz. Genau, das einfach von der positiven Seite zu sehen.
Und halt auch so, so ein bisschen das Ehrenhafte, weil er ist halt für den Zweikampf. Also in Korns Welt hast du halt auch überall Zweikämpfe. Also es ist kein hinterhältiger Gott. Er verabscheut Magie zum Beispiel, ist so der Erzrivale von Tsinch.
Ja.
Weil er diesen Hokuspokus-Fülle.
Ist er tatsächlich der Erzrivale von Tsinch, nicht von Slaanesh?
Slaanesh findet er auch nicht gut.
Er findet alles scheiße.
Er findet eigentlich alles scheiße, aber vor allem hasst er halt Tsinch, weil er halt.
Ja, okay.
Er hasst alles, was mit Magie zu tun hat und mit intriganten Vorgehen und. Ja, er ist halt so das komplette Pendant. Deswegen hasst er halt auch bei Kornanhänger, keine Psioniker. Ja. Weil, wenn mal einer Psionisch wird, dann würde er halt tot
gehen. Ja, es gibt auch, glaube ich, keine, also zumindest in der älteren Lore, keine Tempel für Korn. Der Tempel ist halt das Schlachtfeld, ja, glaube ich. Genau, deswegen war ich so ein bisschen, es gab von Age of Sigma jetzt irgendwie neuerdings mal.
Ja, das so, ist Age of Sigma,
ist ja allgemein nicht. Ja, das ist ungeil.
Das ist einfach nur Blödsinn.
Ja, wer es geil findet,
ja, sind wir voll. Ja, weiß auch nicht, werden gemeint, aber.
Ja, dann, war nicht werden gemeint, aber.
Wenn ihr Age of Sigma spielt, ja, und euch darüber freut, dann habt Spaß.
Ist mega, aber Hauptsache ihr habt Spaß, das stimmt. Nee, aber das war es quasi schon mit Korn. Siehst du, über Zinsch kann man stundenlang sprechen und Korn schaffen wir in 10 Minuten.
Du hast auch ein bisschen, also ich würde nicht sagen simpler gestrickt, aber da sind halt seine Motive sehr viel, ja, klarer zu fassen.
Ja, vor allen Dingen für uns als simple Menschen. Vor allen Dingen so simple Menschen wie Santa und ich verstehen das sehr gut.
Du wollte gut.
Ja, Korn. Heavy Metal auf einem gepanzerten Rhinoceros, oder?
If life gives you lemons, blood for the blood god.
Ja, total. Mega. Und so kommen wir zum nächsten Chaosgott.
Zum nächsten Chaosgott und auch dem jüngsten. Den gibt es lore-technisch eigentlich erst ab den 30. Jahrtausende. Und sein Name oder ihr Name oder es Name ist
Slaanesh. Gender fluid. Warhammer ist für alle da. Das ist tatsächlich so. Immer schon Vorreiter gewesen. Über Dinge, worüber wir uns heute ganz viel unterhalten, auch in den Mainstream-Medien, einfach, ja, diese ganze Gender-Neutralität und wie fühlst du dich, als was fühlst du dich? Fühlst du dich überhaupt als irgendwas?
Ist halt Slaanesh.
Das ist Slaanesh und das wusste Games Workshop schon in den 90ern.
Also zum Beispiel, er hat so ein, nehme ich jetzt immer den männlichen Terminus, sonst kriegt das komplett Knoten in den Valkauen-Zellen. Ja. Also, er hat ja zum Beispiel
Titel. Wir sind simple Menschen, muss man
dazu sagen. Der dunkle Prinz.
Sonst ist das dann einfacher.
Oder ähnliches, aber das trifft es halt, ja, es trifft es halt nicht genau, weil er hat eigentlich so kein Geschlecht. Also er scheint halt immer androgyn und immer sehr, sehr, sehr schwierig zu fassen auf einen Blick, wie er sich gerade darstellen will.
Es geht ja auch darum, wie sein Gegenüber es darstellen will. Also, was ist denn dein Gelüst und was ist so,
genau, also
einfach gesagt, worauf stehst du? Und das halt symbolisiert er.
In jeder Form immer sehr, sehr unfassbar schön.
Und ja, unfassbar schön, je nachdem, was für einen Geschmack du hast. So. Und das ist halt genau der Punkt. Deswegen kannst du ihm kein Geschlecht zuordnen.
Er ist das, was er gerade will.
Genau, er findet halt genau das raus, was für dich die ultimative, das ultimative Objekt der Begierde ist, und so sieht er dann auch aus.
Er ist halt so, also Slaanesh steht halt für Gelüste. Das kann natürlich, ist das sehr viel Sexuelles mit drin, das siehst du auch an den Modellen. Also seine Hauptdämonen sind halt die Dämonetten, die sind sehr barbusig. Manchmal haben sie auch sehr viele, also mehr als man vermuten würde.
Ja, und so. Klassischerweise wird Slaanesh auch oft als so in der Mitte geteilt, männlich, weibliche, genau, anatomische Körper, aber dargestellt.
Es wäre falsch, ihn halt nur auf das Pimpern zu reduzieren.
Total.
Er steht
total
halt auch für absolute Hingabe zum Thema und im Bereich Kunst, zum Thema Musik. Zum Beispiel seine Anhänger benutzen Subwoofer als Waffen. Er steht für Völlerei. Also so eigentlich alles, was irgendwie eine Todsünde ist, ist Slaanesh. Trägheit ist Slaanesh. Raffgier ist Slaanesh. Gut, Wut vielleicht ist Korn. Aber so alles, was amoralisch ist, ist Slaanesh. Und das macht ihn irgendwie auch irgendwie ein bisschen interessant, so als gerade im 40k-Setting, weil das wirklich es ist halt nichts wirklich schön im 40k, außer halt Slaanesh, und der ist halt einer wirklich von den Bösen.
Total, ja. Slaanesh nimmt dich aus mit dem, was du richtig gut findest. Also das ist, genau, also Slaanesh nähert sich auch an deinem Drang, etwas zu.
Hält dir halt immer so eine Humorrübe vor der Nase und lässt dich tanzen.
Genau, es ist halt so dieser Drang zur Perfektion, den ja auch jeder Mensch irgendwo. Nicht jeder ist Perfektionist, aber irgendwie wollen wir doch alles.
Trotzdem besser sein.
Genau, irgendwie wollen wir ja alles immer im Rahmen unserer Möglichkeiten möglichst gut machen. Und das ist halt das, woran sich Slaanesh nähert, an diesem Drang einfach, dieses ultimative.
Es könnte schöner sein,
genau,
könnte
schneller, ja, sein, genau, könnte immer stärker, ja, sein. Es könnte besser sein.
Ich könnte perfekter sein in meinem
Köpfen. Ganz genau.
Wie zum Beispiel, so, werden wir irgendwann noch zukommen, so Persönlichkeiten wie Lucius, die dann wirklich über Ego in Slaanesh Arme stolpern.
Genau, ja.
Die war vorher schon, also Lucius war zum Beispiel immer ein hervorragender Nahkämpfer, war aber nie zufrieden. Hat halt für sich selbst immer Luft nach oben gesehen, und in sowas stolperst du dann rein. Und naja, so seine, zum Beispiel seine Domäne ist wirklich so ein Pendant zum Inferno in Schön von Dante. Also da hast du halt in der Mitte den Palast, wo halt Slaanesh residieren soll und sich von seinen Dämonetten, Anführungszeichen, massieren lässt, so stand es dann in der Law.
Untenrum.
Untenrum, ja. Ja.
Hintenrum.
Wir verstehen uns. Aber das fand ich gar nicht so interessant, weil das haben sie schon gedacht, das ist halt so Hugh Hefners jenseits Gangbang Haus Menschen. Aber drumherum sind halt mehr Ringe, die sich halt auf diese verschiedenen Aspekte beziehen und die sind interessanter. Weil im Gegensatz zu allen anderen Chaos-Göttern Slaanesh halt wirklich gerne Besuch empfängt. Also je mehr kommen, umso toller.
Kennen wir alle.
Ja, aber zum Beispiel jemand also du kannst natürlich auch ein gigantisches Glaslabyrinth um dein Domizil bauen, damit keiner kommt und machst es wie Slaanesh und lässt halt einfach alle ein, die vorbeikommen wollen.
Stimmt, da hatten wir letztens kurz drüber gesprochen, um so ein Kristall.
Genau. Und na, da hast du halt so verschiedene Ringe, die sich halt so auf die verschiedenen Aspekte beziehen und die sind halt aber auch alle mit Fallen gespickt. Du hast zum Beispiel einen Ring, der bezieht sich auf deine Raffgier oder deine ja, Gier nach Gold und Geld und da liegen halt Münzen rum und alles wunderschön über Schätze und Säulen aus Marmor, aber du darfst halt nichts berühren. Sobald du was berührst, bleibst du halt für immer da.
Bist also, selber eine Statue oder
eine zum Beispiel, wenn du eine Statue berührst, wirst du zu einer Statue. Bei vollem Bewusstsein, bis in alle Ewigkeit. Das ist halt
schwierig.
Nicht geil. Also das ist ja. Echt schlimm. Und dann zum Beispiel der Ring, der sich auf die Trägheit bezieht, den fand ich sehr cool. Das ist ein gigantischer weißer Strand. Und sobald ich kurz
hinsitze. Ja, und es ist wahnsinnig warm und man wird träge.
Total geil, so
Meeresrauschen.
So wie in der Batida di Coco-Werbung früher. So.
Ja, die Raffaello-Werbung, super.
Ja, so alles in der Südsee, alles cool, aber sobald du halt kurz Pause machst, bleibst du halt für immer da, bis du selbst zur Staub zerfallen bist.
Was für ein Scheiß.
Dann bist du aber wenigstens nur tot, dann bist du nicht so eine Statue.
Ja, ich glaube auch die Statue wäre auch, glaube ich,
der Schlüssel. Und so der Ring zur Volos, das ist so. Das sind halt Dämonetten und wenn du die halt anfährst, bringen die dich um.
Die sind aber auch geil.
Tod durch Snoo-Snoo. Also es gibt schlimmere Orte als, also Star ist immer noch besser als Statue werden.
Im Warhammer 40k wahnsinnig viel mehr schlimmere Dinge vorstellen zu sterben als da.
Es ist immer noch besser als für immer Statue sein.
Ja, total. Bin ich ganz auf deiner Seite.
Und das ist halt sehr interessant gehalten. Also ich finde halt so diese Parallelen zu Dantes Inferno recht interessant.
Mega.
Das ist halt auch nicht alles Feuer und Lava und.
Ja, nee, es ist tatsächlich. Also, ich finde, generell Slaanesh wirkt wie einer der am besten ausgearbeitetsten Chaosgötter, weil er auch seine Erschaffung und sein Sein hat auch eine riesige Auswirkung auf das aktuelle Warhammer 40k, weil er ein relativ junger Gott ist. Er ist ja gerade mal 12.000 Jahre alt, so.
Genau.
Oder 10.000 Jahre alt. Hm.
Ohne ihn wäre die Menschheit nicht in der Lage.
Genau.
Die Erde zu verlassen.
Ja, also,
und er war halt auch maßgeblich dabei, daran schuld. Oder eigentlich umgekehrt, er ist.
Also die Menschheit wäre nicht imstande, wieder die Erde zu verlassen.
Again, ja.
Genau. Also, aber da kommen wir noch zu. Also da haben wir eine komplette Folge zu.
Genau, da machen wir, glaube ich, das sollte eine eigene Folge werden, das ist ein bisschen kompliziert.
Ja, der Fall der Elder wird auf jeden Fall.
Der Fall der Elder, das ist halt, Slaanesh ist halt nicht die Ursache, sondern ein Symptom vom Fall der Elder.
Genau, ja.
Die haben
ihn erschaffen durch ihre Emotionen, ja.
So, die Chaosgötter geballte Emotionen sind und die Elder haben es halt knallen lassen wie Römer
früher. Genau. Weil, um das ganze Thema abzuschließen, der Warp immer ein Spiegel ist von dem Handeln und den Emotionen der Völker und Warp-sensiblen Spezies im Realraum.
Genau, und in so diesem Fall haben die Elder halt im Vorfall von diesem Spiegel sehr viele Lines runtergezogen. Ja. Also,
so kann man das ausdrücken.
Ist halt dumm ausgegangen für die und überlebt haben eigentlich nur die Pilgrims, die puritanisch leben. Alle anderen sind mehr oder weniger tot.
Ja.
Oder
da kommen wir noch zu. Das werden wir alles noch komplett beleuchten und ja, definitiv.
Dann, die Dämonen von Slaanesh, die drücken das halt eigentlich auch sehr, sehr viel aus. Also das sind halt gerade die großen Dämonen, die neueren Modelle der großen Dämonen von Slaanesh. Sind unfassbar
schön.
Also die sind wirklich
richtig tolle Modelle. Aber auch nicht nur von GW. Also es gibt auch andere Unternehmen, die so, so schöne Dämonenmodelle des Slaanesh machen.
Aber das ist halt so geil. Die passen halt nicht so wirklich ins 40k-Setting, wo halt alles so ein bisschen bulliger und krasser ist. Und die sind halt so filigran und halt wirklich
tolle Modelle,
attraktiv. Also du guckst sie wirklich an und denkst, boah, die sind halt echt
schön. Auch Chaos-Dämon technisch immer das, was ich am allerbesten fand von den Modellen her.
Und die sind halt wirklich attraktiv. Das sind wirklich schöne Figuren. Das
stimmt, weil du auch mal ein bisschen was anderes
irgendwie gemalt. Ja, die sind halt wirklich so vitrinfähig. Also du stellst dir als normaler Mensch halt keinen Nörgeldämon
in die Vitrine. Ich habe noch ein Blood Bowl Slanish Team, was ich komplett selbst gebaut habe. Vielleicht stelle ich das einfach
mal.
Stelle ich einfach mal auf unsere Social Media Seiten. Ja.
Die Leather Lovers.
Ja. Einfach mal so, wenn da Leute Bock drauf
haben. Die sind wirklich.
Ja, stimmt. Schön. Altdorf Leather Lovers habe ich
die. Ja, genau. Ja, wenn man das vergleicht, so der erste große oder der zweite große Dämon von Slanish, der war halt hässlich wie die Nacht
dabei. Oh Mann, ja.
Weil auch wieder so ein vorpubertärer Lackleder.
Ja, das schockt halt nicht. Aber so langsam haben sie den Dreh so ein bisschen raus. Und besonders, wenn man sich auch andere Firmen anguckt, die Modelle dafür produzieren, wahnsinnig tolle Modelle.
Also, ganz das toll. Ist. Ja. Man versteht dann halt, wenn man das Modell sieht, dass der halt verführen kann.
Ja, genau. Also es ist halt schon so eine richtig absurde Art, irgendwie das Ganze zu verpacken.
Total.
Wirklich schön. Toll.
Dann die Dämonetten, das ist so die nächste.
Oh yeah.
Ja, das ist so die nächste Stufe. Die sind... Also die tragen sehr wenig und einige
haben halt auch ein besonderes Charaktermodell. Richterin Barbara Slanish.
Richterin Barbara Slanish. Die trägt hoffentlich ein bisschen mehr. Nicht, dass ihr es verklagt, sie ist Richterin.
Ja, stimmt. Die hat, da haben wir keine Chance.
Die sehen halt dementsprechend sehr alle sehr freizügig aus und sind halt auch so von den Posen sehr lasziv und so, wo Korn halt draufhaut, tanzen halt die Dämonen so ein bisschen mehr beim Kämpfen. Genau. Haben halt statt Händen dann so Hummerscheren, das ist ein bisschen awkward. Und vergenusswurzeln halt ihre Opfer halt, auch währenddessen. Also es ist alles so ein bisschen...
Es ist immer blutige Orgie auf jeden Fall.
Aber es heißt nicht, dass es nicht gut ist.
Ja, also total, bin ich ganz auf deiner
Seite. Und der ist halt zum Beispiel, so der positive Aspekt bei Slanish wäre halt so der Gott der Kreativität und der Liebe.
Ja, also, total. Also da empfiehlt sich auch der Roman Fulgrim tatsächlich. Ich glaube Nummer 4 oder 5 der Horus Heresy Reihe. Da wird Slanish halt sehr gut beleuchtet. Und da...
Wie subtil das halt
auch. Ja, auch aus total vielen verschiedenen Blickwinkeln halt. Wie Astartes das wahrnehmen, wie hingegen das... Künstler wahrnehmen.
Vor allem Künstler.
Wirklich schön. Also toller Roman. Einer meiner Lieblingsromane, der Horus Heresy-Reihe. Ist in meinen Top 10 auf jeden Fall dabei.
Voll.
Sollten wir vielleicht mal machen, Schulz und Böhmermann zu zitieren. Tolle Podcast-Kollegen auch. Ganz tolle Podcast-Kollegen. Die haben immer die großen 5, glaube ich.
Boah,
ich habe das früher gehört, als sie noch bei einem Radiosender waren. Und dann immer die großen 5. Vielleicht sollten wir das mal mit unseren großen 5 Horus Heresy-Roman machen.
Boah, ich bin ja jetzt noch nicht so weit. Ich bin jetzt gerade so, ich glaube bei...
Wenn du 5 gelesen hast, sind das deine großen 5.
Okay, cool. Ja, ich bin jetzt ein paar mehr jetzt schon. Ich bin jetzt bei Nemesis und der ist so unter meinen Top 3.
Top Nemesis, Porno.
Aber das ist auch eigentlich ein anderes Team.
Hast du noch einen Dämon?
Dann gibt's halt noch so die Slanish Pferde. Das ist so das Reitpendant. Die sehen halt nicht so cool aus, finde ich. Ist
Geschmackssache. Ich finde die ziemlich cool.
Sieht so ein bisschen aus
wie... Das sind so Modelle, die ich sehe und ich hätte keinen Bock, die zu bemalen, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ich finde sie irgendwie nice.
Die passen zu Slanish, aber die sehen halt so, wenn ihr nicht wisst, wie die aussehen, die sehen so ein bisschen aus, als hätte man einen nackten Vogelstrauß und einen Ameisen.
Ja, vor allen Dingen, inzwischen finde ich ganz cool, dass es die immer in so vielen verschiedenen Formen gibt und so. Ich weiß, früher gab es mal so ein Slanish-Champion auf so einem mutierten Slanish-Viech, irgendwie so eine Art Schlange. Genau, und inzwischen gibt es Slanish-Pferde, wo Dämonetten darauf reiten und so. Es gibt schon coole Sachen.
Die gehen gerade auch. Ich finde halt die Slanish-Pferde, also wenn man das Wort Slanish-Pferd hört und man weiß nicht, wie sie aussehen, stellt man sich, glaube ich, was anderes vor, als man dann kriegt.
Ja gut, ich habe jetzt Bild im Kopf, ist schwierig.
Ja schon, aber denkst du Slanish-Pferd, dann denkst du irgendwie an graziles, rosenes Pferd mit einer brennenden Mähne oder so.
Ist das nicht...
Nö,
jetzt denke ich hier an dieses eine Pokémon.
Du kriegst halt diese Ameisenbär, zwei
Beine. Ja, stimmt, die haben so einen komischen Mund mit so einer dicken Zunge, aber die saugen dir bestimmt einen Golfball durch den Gartenschlauch.
Mhm. Oh, Chrom von der Leitung.
Wir sind simple Menschen, wir freuen uns auf solchen Sachen.
Es ist
sehr,
spät.
Sehr simpel.
Wir trinken ein wenig Alkohol dabei. Aber.
Ja. Dann haben wir es eigentlich im Sack, oder?
Dann wären wir eigentlich durch, also ja.
Wollen wir noch über Malice reden? Malal? Oder wollen wir vielleicht mal eine Bonus-Episode dazu machen?
Das wäre, glaube ich, eine Bonus-Episode.
Ich glaube, es ist eine Bonus-Episode.
Malal wäre so mein Lieblingsgott, aber der ist.
Ist das so? Da wollte ich gerade, fragen, also wäre Nils jetzt noch hier, hätte ich jetzt in die Runde gefragt, wer ist euer Lieblingsgott?
Malal.
Malal, tatsächlich?
Gotteshasses und des Selbsthasses, ja, klar, total. Alles ist scheiße.
Ich glaube, ich muss tatsächlich Slanisch sagen. Fand ich immer schon am besten.
Ja, also ich esse und trinke gern und Pimpern ist auch toll, aber nee, Malal, so Hass und Selbsthass und Schwarz-Weiß sind coole, ja, Farben. Ja,
Malal ist halt so ein, Malal ist so wie Fanservice. Also Malal total ist echt cool. Das ist so wie wenn Han Solo im neuen Star Wars kommt. Das ist so ein bisschen, das ist so, so ein Retro, so ein Retro Games Workshop Ding. Ja.
Malal wird immer in unseren Herzen bleiben.
Ja, immer. Wurde von GW tatsächlich rausgeschnitten. Aber da machen wir vielleicht mal eine Bonus-Episode zu, wenn hier der ganze, wenn unser Grundgerüst für das Lore steht.
Wenn wir endlich im 42. Jahrtausend
angekommen, ja, sind. Ja, wir machen den Podcast die nächsten 40.000 Jahre. Und dann sind wir fertig mit dem
Grundgerüst. Es wird euch nur vorkommen wie 40.000 Jahre.
Das ist eigentlich weniger, weil eigentlich sind wir im Warp. Genau, und so können wir den Warp eigentlich auch abschließen. Der Warp, psionische Ebene, Paralleluniversum. Spiegelbild zum Realraum.
So eine Art sendesliches Schweizer Armeemesser, das aber komplett am Rad dreht und dich umbringt.
Ja, und damit bringt man das eigentlich auch auf den Punkt. Und dann sind wir durch mit der ersten Folge unseres Podcasts.
Ja, ihr habt, wenn ihr es bis hier überstanden habt, dann
ja,
war krass.
Ja, also es war am Anfang eine Grabowski-Santa-Andy-Folge. Inzwischen ist es nur noch eine Santa-Andy-Folge. Aber trotzdem hoffen wir, ihr habt ganz viel Spaß gehabt und mal abschließend, ja, was ich letztes Mal vergessen habe, wir haben auch noch eine E-Mail-Adresse. Also wir haben nicht nur unseren Instagram-Account.
Und die Playlist, vergiss
ja,
die Playlist.
Ja, ja, kommt noch. Wir haben einmal unseren Instagram-Account, der lautet beim Imperator Podcast mit Unterstrichen dazwischen. Dann haben wir unsere Facebook-Seite beim Imperator nichts Neues. Dann haben wir unsere ich muss mal kurz das schlaue Buch aufschlagen.
Wo du überall vertreten bist.
Beim imperator@gmx.de, unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns auf allen Kanälen könnt ihr uns einfach zuballern mit Fragen. Irgendwie viel, viel Lob. Wir nehmen viel, viel Lob. Lob finden wir super.
Lob finden wir super. Wenn ihr Kritiken habt, dann erreicht uns am besten über den Postweg.
Genau. Postfach Kritiken am besten. Macht ihr ein Word-Dokument auf, schreibt eure Kritik, speichert die ab auf dem Desktop und dann nehmt ihr euren Cursor und zieht die in Papierkorb und dann Papierkorb löschen. Dann kommt das ganz sicher
bei uns an. Wer weiß, wie es bei mir in der Wohnung aussieht, ja, weiß, dass ich im Papierkorb wohne.
Ja, ist so. Das landet direkt in der Müllhalde.
Ich bin echt ein ziemlicher, ja, Drecksau.
Ja, weiß ich nicht. Ich war noch nie. Santa lädt mich einfach nicht ein. Wir wohnen im selben Viertel, aber lädt mich nicht ein.
Ich bin lieber so, bei euch.
Also jetzt habt ihr unseren Instagram-Account, Facebook. Wir haben eine E-Mail-Adresse, könnt ihr uns überall anschreiben. Ihr habt unsere Intros und Outros gehört. Puh. Wenn ihr Lust habt, uns wir kommen da gleich hin. Wenn ihr Lust habt, uns Intros und Outros zu machen, gerne. Sind wir nicht so gut, wie ihr merkt. Ja, und was wir uns auch noch, ich hatte eben schon die Kollegen Schulz und Böhmermann angesprochen. Sehr, sehr, sehr tolle Kollegen. Da haben wir uns ein bisschen abgeguckt. Wir würden jetzt so eine offizielle Playlist erstellen, wo wir jede Folge, jeder einen Song hinzufügen.
Ah, ist das so?
Und unsere Gäste fügen auch immer, also wenn wir mal Gäste haben sollten, wenn dieser ganze Corona-Scheiß mal vorbei ist.
Und wenn überhaupt jemand vorbeischaut.
Nervt uns alle. Ja, und dann, ja, wir kennen wahnsinnig, Santa kennt wahnsinnig viele tolle Menschen. Ganz tolle Menschen. Dann hätten wir auch Gäste irgendwann mal über spezielle Themen zu sprechen. Vielleicht kriegen wir es jetzt auch. Ich finde es, also ich, André, bin jetzt hier, beschäftige mich viel mit der Technik und es ist wahnsinnig kompliziert alles.
Ja.
Und es ist für mich auch echt so auch Neuland. Ganz
gut, weil ich hätte da überhaupt keinen Bock
drauf. Und ich bin auch, ja, ich bin auch echt froh, dass wir noch keine Gäste haben. Aber wenn es soweit ist, werden auch die dann immer Songs zu dieser Playlist hinzufügen. Und Santa, was möchtest du denn hinzufügen?
Wegen dem Labyrinth von Lord of Change und dem paar Mal erwähnten David Bowie würde ich gerne aus dem Soundtrack von dem Bowie-Labyrinth-Film dieses, wie hieß der Song?
Magic Dance,
glaube ich. Magic Dance. Baby, ja. Baby with the power, power with voodoo, who ja, do you do?
Magic Dance von David Bowie fügt Santa hinzu. Nils ist ja leider nicht mehr da. Was nehmen wir denn für Nils mal rein? Ich finde die Regel gut. Wenn einer während des Podcasts geht, darf man den Song für ihn aussuchen.
The Freezing Moon. Nein, wir nehmen jetzt nicht Freezing Moon. Das machen wir irgendwann mal alle zusammen. Nö, keine Ach, du schöner Westerwald oder irgend sowas.
Ach, guck mal. Wollen wir mal gucken, was Heino so im Angebot hat? Ich habe gerade mal meinen Gameboy hier zur Hand. Hey, guck mal.
Ja, nimm mal irgendwie so, irgendwas so mit Enzian und so.
Ja, Blaublüte Enzian.
Nehmen wir doch das.
Blau wie Zinsch, er hat Zinsch vorgetragen. Nehmen wir Blaublüte. Nils weiß davon gar nichts, der erfährt das erst, wenn er den Podcast
hört. Nee, ich glaube, das hat er gesagt.
Hat er gesagt?
Ich glaube, der hat gesagt, er will Heino.
Habe ich auch so gehört.
Das habe ich zumindest so verstanden. Also mit seinen Augen hat das so gesagt.
Das ist gut. Und ich würde tatsächlich, weil wir so heftig tief in den Warp eingedrungen sind.
That's what she said.
Ja. Heading for Hell von Anti-Cymex Name oder Anti-Cymex? Man weiß es nicht. Schweden.
Ich weiß
nicht.
Keine Ahnung. Anti-Cymex.
Anti-Cymex? Chlorix? Anti-Cymex mit Heading for Hell. Das kommt alles in unsere tolle Playlist. Und wenn wir mal gucken, wie das alles funktioniert, weil das ja unsere erste Folge ist. Und in der Folge 2 nächstes Mal erzählen wir euch auch, wie die Playlist dann heißt, wie ihr die findet.
So mit der Playlist kannst du auch so den Algorithmus zerschießen. Ne?
Also ja, so das wird die geil. Schlimmste Playlist aller Zeiten. Heine
David Bowie und Neil Metal Man. Das ist
in der Geschichte von Spotify wird das die schlimmste
die Playlist. Die arme NSA, die
das haben wir uns vorgenommen. Sollen. Ja. Damit die auch alle, weiß ich nicht, also zum Abgewöhnen.
Ja, voll.
Hoffentlich nicht wie unser Podcast. Ich hoffe, das hat euch ganz viel Spaß gemacht, genauso wie uns. Wir hatten auf jeden Fall Spaß und hatten eine gute Zeit. Haben wir uns das so vorgestellt? Wollen wir so ein kleines Fazit ziehen?
Jetzt so zum Ende hin, wie es jetzt so zum Ende ist? Ja, so habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Am Anfang war es halt naturgemäß ein bisschen holprig und ein bisschen awkward. Aber nee, so habe ich mir das mehr oder weniger vorgestellt.
Nice. Schön. Ja.
Nice.
Keine Ahnung, ich... Also ich höre selber viel Podcast und ja, so eine Art habe ich es mir auch vorgestellt. Ich bin froh, dass wir irgendwie so einen Flow reingekriegt haben. Und
war es für dich auch so schön wie für mich?
Ja, war toll. Mal so mit Zwinkern und dann weggucken. Was für dich war es auch so gut wie für mich? Und dann guckt man weg. Das ist immer ein guter Moment auf jeden Fall. Wir sind simple Menschen, wir lachen über sowas.
Das hast du heute schon ein paar Mal gemacht, ja. So langsam glauben sie es uns vielleicht.
Ja, Simple Jack. Okay, ich weiß ja nicht.
Never go for retarded.
Ja, das klingt zwar wie live, aber es ist nicht live. Bei uns ist es jetzt schon echt spät. Und dann wünschen wir euch eine ganz, ganz tolle gute Nacht und bis zur Folge 2. Dann besprechen wir, glaube ich, den War in Heaven, oder? Also den Krieg
im Himmel. Das wäre dann das chronologisch, glaube ich, das nächste.
Ja, jetzt haben wir den War besprochen. Das ist auf jeden Fall essentiell und taucht eigentlich immer, 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 immer wieder auf.
Das ist so der rote rose Faden.
Der rote rose Faden.
Ja.
Ist ein Faden auf jeden Fall.
Es ist ein Faden. Es ist nicht der braune Faden, das ist nochmal was anderes.
Ja.
Der rosa rote Faden, der halt immer wieder kommt, das ist halt der Warp.
Okay. Gute Nacht. Danke, dass ihr uns zugehört habt.
Au Repertoire.